Und kannst du kurz das wiederholen? Ich habe dich akustisch nicht verstanden.
Hä? Warum soll ich dafür auf Record drücken?
Kannst du bitte das nochmal wiederholen?
Was genau?
Was du mich gerade gefragt hast.
Ach so, wollen wir einen besonderen Einstieg für diesen Podcast machen? Statt dem Aufsager? Weil wir waren ja so lange weg. Das ist jetzt wahrscheinlich das Intro, oder?
Ganz genau. Guten Morgen, gute Nacht, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von AVXO B-Side im Jahr 2020. Wow, was geht ab? Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite, wie sollte es anders sein, liebe Freunde, ist natürlich Sebastian Ditzak. Hallo Sebastian.
Hallo, es ist schön wieder hier zu sein, es ist toll. Ich musste vorhin erstmal gucken, welche Nummer diese B-Side überhaupt hat, weil das so lange her ist. Es ist eine Schande, ein klein wenig. Aber nach wie vielen Monaten? 5 Monaten ungefähr Pause, ist der AVXO B-Side Podcast wieder da. Nun, manche Dinge dauern halt auch mal länger.
Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist auch nicht so schlimm, dass das so lange gedauert hat, weil wie du es gerade schon gesagt hast, einige Dinge dauern einfach ein bisschen länger und die Pause war ganz gut. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das in die letzten Monate gemacht haben, wie wir das zukünftig machen wollen. Und jetzt einfach mal uns vor ein paar Tagen zusammengesetzt und geschaut, ey, wie geht das denn jetzt eigentlich weiter? Weil der ein oder andere hat ja auch ein bisschen gefragt, ne? Es gab nicht wenige Leute, die gefragt haben, ey, wo bleibt denn der Podcast? Was mich persönlich sehr gefreut hat.
Voll. Also es war sehr rührend. Auf der gleichen Seite ist es aber auch dann immer so ein bisschen für einen selber unangenehm gewesen, weil wir gerade in den Momenten meistens immer noch selber nicht so richtig die Antwort hatten. Also wir haben dann immer nur gesagt, ja, wartet ab, das kommt über ABXO, die Ankündigung, wie auch immer sie aussieht. Mhm. Aber ja, es war schwerer, sich da irgendwie ein finales Bild zu machen, wie und ob und überhaupt das Ganze weitergeht. Aber ich glaube, jetzt haben wir einen ganz, ganz guten Modus gefunden, in dem das hier weitergehen kann. Weil man muss ja auch mal dazu sagen, wir hatten, glaube ich, so im Zuge des Podcasts, also des ersten Jahres ABXO B-Side, hatten wir so eine kleine Sinnkrise, in dem wir selber, glaube ich, nicht so hundertprozentig mit dem zufrieden waren, was wir da gemacht haben. So, ich glaube, das trifft es, glaube ich, im Kern, weshalb wir uns da jetzt auch gerade so viel Zeit gelassen haben, weil wir halt selber drüber nachdenken wollten, okay, was haben wir mit ABXO B-Side gemacht, wo wollen wir hin, was wollen wir überhaupt? Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir vorgreife, aber wir haben ja, das ist ja unser neuer Style, wir haben uns jetzt ja keinen großen Fahrplan überlegt für diese Ankündigung, sage ich mal. Aber wir haben uns halt ein bisschen überlegt, dass wir uns von so gewissem Druck frei machen müssen, weil ich glaube, das ist immer was uns den Spaß so ein bisschen, ich will nicht sagen, den Spaß genommen hat. Wir hatten immer Spaß. Es war immer ein cooles Projekt. Aber dadurch, dass wir gesagt haben, wir haben so eine Schlagzahl von alle 2 Wochen diesen Podcast zu veröffentlichen, das ist dann halt doch ein bisschen mit Druck verbunden und du weißt halt, okay, du redest jetzt, du hast deinen Fahrplan, du musst einen Ablauf vorbereiten, du musst schneiden. Und das ist manchmal in unserer Lage gar nicht so einfach, dem so richtig gerecht zu werden. Also das ist, glaube ich, das, was mir dann immer so leid tat. Wir lieben ABXO und wir mochten und mögen den Podcast. Aber das war dann halt manchmal so, dass wir in Projekten eingedeckt waren, generell schon im Stress waren. Dann hat es an der Vorbereitung ein bisschen gemangelt. Dann konnten wir dies und jenes nicht erfüllen, so wie wir es wollten. Oder die Idee, die wir mit dem Podcast hatten, konnten wir danach nicht so umsetzen. Also es waren so viele kleine Stellschrauben, die uns, glaube ich, selber viel mehr genervt haben, als hoffentlich euch da draußen. Aber das ist was wir jetzt ein bisschen angehen wollen, indem wir uns von diesem Druck ein bisschen frei machen. Und das ist jetzt die erste große Ankündigung. Wir werden jetzt nicht mehr alle 2 Wochen einen Podcast veröffentlichen. Wir sind zurück, aber nicht in der bekannten Form, sondern wir wollen uns ein bisschen frei machen und sagen, wir treffen uns zum Schnack, wenn wir was zu schnacken haben, wenn wir Bock haben, über was zu reden. Das wird jetzt nicht nur alle 4 Monate passieren, so wie jetzt gerade vielleicht der ein oder andere sich denken mag. Aber wir machen uns einfach von dieser Regelmäßigkeit ein bisschen frei. Einfach nur, damit wir, glaube ich, dann auch zufriedener sind, wenn der Podcast rausgeht und wir so ein bisschen entspannter und normaler schnacken können.
Ja, ganz genau. Das hast du relativ gut zusammengefasst, um das noch zu ergänzen. Ich glaube, das, was mir persönlich so am meisten missfallen hat oder gestört hat, ist, dass sich der Podcast irgendwann nach Stangenware irgendwie angefühlt hat. Also einfach nur vom Band. Du hast es, wie gesagt, ganz gut zusammengefasst, dass wir halt unsere Fahrpläne haben und wir wussten, ja gut, hier kommen die News, da kommen die Spiele, die wir gespielt haben und ganz zum Schluss nochmal einfach mal gucken, was passiert. Und das ist an sich nicht verkehrt, also Struktur ist nie verkehrt, aber wenn diese Struktur so ein bisschen die Lethargie fördert, dann ist das, glaube ich, für das Projekt insgesamt nicht so geil. Und ich glaube auch, dass das hier und da dann einfach zu hören war, dass wir dann einfach so Dienst nach Vorschrift gemacht haben. Und das geht ja komplett gegen den Gedanken, warum wir damals dieses Projekt überhaupt gestartet haben. Weil wir eben nicht Dienst nach Vorschrift machen wollten, weil wir nicht einfach nur das machen wollten, was von jedem erwartet wird, sondern dass wir einzigartige Sachen produzieren. Einzigartig hört sich jetzt so ein bisschen hochgestochen an. Aber dass wir, keine Ahnung, versuchen, hochwertigeren Kram zu produzieren, der uns persönlich einfach was gibt und der uns happy macht. Und dass das hoffentlich auch bei den Zuschauern oder bei den Zuhörern ankommt, das war so das höchste Ziel. Mhm. Und dieses Ziel haben wir mit dem Podcast, auch wenn er eine Fanbase kreiert hat, was ich super toll finde. Und wie gesagt, großes Danke an alle, die fleißig danach gefragt haben und unbedingt den Podcast zurückhaben wollten. Aber dieses Ziel, das wir uns von Anfang an gesetzt haben, das haben wir so mit der Zeit ein bisschen verloren und das versuchen wir uns, auch wenn es unregelmäßiger passiert, versuchen wir wieder mehr in den Fokus zu rücken, indem wir uns zusammensetzen, wenn wir wirklich A, Bock haben und wenn wir B, wirklich was zu erzählen haben. Und diese zwei Komponenten oder diese zwei Elemente einfach sich gegenseitig gut befruchten können. Wenn das der Fall ist, und das wird der Fall sein, da kann ich von meiner Seite auf jeden Fall positives Feedback geben, dass das definitiv das der Fall sein wird, egal was für Spiele in Zukunft kommen werden. Und das werden definitiv ein paar interessante Sachen dieses Jahr sein. Werden wir uns zusammensetzen und weiter Action machen.
Genau, das finde ich gut. Und was wir halt dann auch so uns überlegt haben, ist, um dieses so ein bisschen, ich sag mal, Malen nach Zahlen zu verhindern, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt kommen die News und jetzt kommen unsere Spiele-Reviews oder was weiß ich was, dass wir uns davon so ein bisschen frei machen, haben wir einfach gesagt, wir machen so, wie wenn wir uns jetzt treffen würden und einfach reden. Weißt du, ich glaube, das ist halt für einen Podcast auch eigentlich immer ein bisschen angenehmer. Wir hatten halt von Anfang an immer ABXO, wenn wir ABXO gemacht haben, die YouTube-Sendung, sage ich jetzt mal, oder die YouTube-Beiträge, dann waren das halt immer vorbereitete, durchgearbeitete, keine Ahnung, vielleicht mit Interviews angereicherte Beiträge oder sowas, wo man sich halt sehr viel Mühe gegeben hat. Und das ist bei einem Podcast, zumindest bei so einem, sage ich mal, Talk-Format, wie wir es ja jetzt hier haben, ein bisschen anders. Und ich glaube, da tut es dem ganzen Rhythmus einfach ein bisschen besser, wenn man, sage ich mal, so ein bisschen frei nach Schnauze redet. Aber das, was wir uns natürlich nach wie vor vorbehalten, ist dieses, dass wir ein bisschen nachbearbeiten, mal Musik unterlegen, kleine Einschübe einspielen. Das wollen wir halt weiterhin. Also wir wollen quasi die Struktur, wir machen es ein bisschen chaotischer, aber gleichzeitig hoffen wir, dass wir so ein bisschen die Stärke von ABXO trotzdem beibehalten können.
Ja, da ist das schon fast so ein bisschen back to the roots, weil was unsere Zuhörer vielleicht nicht wissen, ist, dass dieser Podcast eigentlich im Fitnessstudio entstanden ist. Es gab mal eine Zeit, da war ein Fitnessstudio noch offen und da konnte man ganz normal zum Sport gehen und das haben wir eine Zeit lang regelmäßig gemacht. Und bevor wir diesen Podcast haben, haben wir einfach dieses Forum genutzt, das uns da gegeben wurde, um einfach den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag unser Training eher zu vernachlässigen und vielmehr über die Spiele zu reden, über die wir gerade uns auslassen oder die wir gerade spielen.
Und auch der beste Ort für Nerdgespräche,
definitiv. Ja, ey, es ist super dumm, wenn man sich das so. Aber ey, das ist halt einfach, wenn man Zeit miteinander verbringt und die Zeit ist heutzutage eher so ein bisschen spärlich, wenn man halt viel arbeitet oder generell einfach viel Kram so um die Ohren hat in der Freizeit, dann nimmt man jede Möglichkeit wahr und wenn es halt das fucking Fitnessstudio ist, dann ist es halt so.
Ja.
Und da war es halt auch so, wir haben keine großartige Struktur gehabt oder so, sondern wir haben einfach nur gelabert und wir wollen, und das ist die Kernessenz, um das mal jetzt hier ein bisschen zusammenzufassen, wir wollen das einfach zurückbringen, wir wollen das ein bisschen persönlicher wieder machen, wir wollen weniger Struktur, wir wollen weniger Videospielsendungen sein, sind wir hauptberuflich schon, das müssen wir jetzt nicht auch noch zusätzlich mit unserem Podcast sein. Wir wollen das so aufziehen, wie wir es gerne hätten und probieren uns bestimmt so die nächsten Wochen oder lass es Monate sein, einfach ein bisschen aus und dann gucken wir mal, was draus wird. Wir haben aber keinen Anspruch, dass wir jetzt die aktuellsten oder die schnellsten oder was auch immer sind. Wir wollen zusammensetzen und über Spiele abnörden.
Yeah, das klingt sehr gut. So, Ilias, sag doch mal, was hast du so gespielt? Um das hier mal ins Rollen zu bringen, nach 10 Minuten Erklärbär. Ja, ich wollte gerade Video sagen, aber es ist ja gar nicht Audio. Nee.
Boah, ey, da fragst du mich was. Ich
möchte jetzt alle Spiele seit der Pause von dir nacherzählt haben.
Ey, das ist gar nicht mal so viel. Also ich kann das wirklich, glaube ich, fast so an der Hand abzählen, was ich die letzten Monate gespielt habe. Und zwar habe ich, und das ist jetzt einer meiner großen Ziele dieses Jahr, dass ich jedes Spiel, das ich durchgespielt habe, schön in eine Liste eintrage. Ich führe jetzt ab sofort Liste.
Geil, das habe ich auch gemacht.
Wirklich?
Ja. Ich habe sie, glaube ich, in letzter Zeit nicht mehr so gepflegt tatsächlich, aber ich habe Anfang des Jahres genau das Gleiche gemacht, weil ich das Problem hatte, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, was ich gespielt habe. Und ich bin gerade angestrengt auf der Suche nach dieser Liste.
Ey, das ist ohne Scheiß, diese Liste ist für mich richtig geil, weil ich mich immer freue, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe und diese Liste durch ein weiteres Spiel ergänzen kann. Jetzt stehen hier, lass mich zählen, 6 Spiele stehen gerade auf, 7 Spiele stehen gerade auf meiner Liste. Ich kann sie ja einfach mal quer durchgehen und dann komme ich zu meinem Höhepunkt. Das habe ich ganz kürzlich jetzt nochmal durchgespielt. Mhm. Und zwar fange ich an mit durchgespielte Spiele von Ilias 2020. Januar, Super Mario Galaxy 2. Ich glaube, das war auch einer der allerersten Folgen von ABXO, wo ich das erzählt habe, dass ich mir den Winterurlaub immer so nutze, dass ich die Wii auspacke und mir irgendein geiles neues 3D-Mario mir reinziehe. Und in dem Fall ist es jetzt kein neues 3D-Mario, aber Mario Galaxy habe ich vorletztes Jahr im Winter gespielt und dieses Mal war Mario Galaxy 2 dran und es ist einfach ein Spiel, das verbinde ich mit Winter, das verbinde ich mit Weihnachten und das ist so das ideale Spiel für mich gewesen, um einfach mal wieder so ein bisschen abzuschalten und ja, einfach eine gute Zeit zu haben. Das ist so mein Cozy-Spiel. Ich habe noch mega viele andere, ich will jetzt nicht die nächsten 30 Minuten für mich beanspruchen, wir können uns auch gerne abwechseln, wenn du willst.
Ich habe die Liste nicht gefunden.
Scheiße, okay, dann muss ich die Nummer hier weitertragen.
Ich überlege tatsächlich gerade, was ich gespielt habe, weil bei mir war es auch nicht so viel, komischerweise, wenn dann viel über die Arbeit.
Okay, aber pass auf, dann mache ich das so, dass ich ein bisschen weitermache und dann auf jeden Fall ein Spiel erwähne, wo ich weiß, dass du das auch gespielt hast. Ich habe Luigi's Mansion 3 zusätzlich gespielt, 15 Stunden habe ich dafür gebraucht, ich schreibe auch mir auf, wie viele Stunden ich gebraucht habe.
Ey, was bist du plötzlich für ein Bürokrat geworden, was geht ab?
Das ist mir richtig wichtig. Lustigerweise habe ich auch eine Liste mit den Filmen, die ich geguckt habe und mit den Büchern, die ich gelesen habe. Kann ich schön alles Ende des Jahres nochmal zusammenfassen.
Luigi's Mansion, ja, ist ein gutes Gefühl, so einen Haken dran zu machen.
Ne? Mega doll. Ja. Luigi's Mansion 3, 15 Stunden, ganz nett. Ist mir gegen Ende so ein bisschen zu repetitiv geworden. Mochte ich nicht so gerne wie die anderen zwei, aber ich glaube, Luigi's Mansion 3 ist so der beste Einstieg, wenn man Bock hat auf diese Serie. Pikmin 3 habe ich gespielt, 14 Stunden gebraucht, habe ich auf der Wii U nachgeholt. Ganz nett. Mehr aber auch
da
nicht.
Da wäre mal meine Frage, weil das habe ich noch nie gespielt. Mir wurde aber öfters gesagt, dass man das durchaus mal machen kann.
Ja, es ist ein schönes Spiel, vor allem wenn man so Bock auf Pikmin hat oder dieses Konzept, dass es so diese Echtzeitstrategie-Komponente mit drin hat, dass du halt Ressourcenmanagement hast. Du hast insgesamt 5 verschiedene Pikmins, die verschiedene Fähigkeiten haben. Du hast die blauen Pikmins zum Beispiel, die unter Wasser gehen können. Du hast die pinken Pikmins, die fliegen können, die roten, die besonders stark sind und so weiter und so fort. Und das ist ganz geil, vor allem, weil sie das halt in dieses typische Nintendo-Korsett packen und nicht darauf aus sind, große Schlachten irgendwie zu inszenieren, sondern vielmehr, du bist halt ein Außerirdischer, der einfach Ameisengröße hat und alles ist mega groß. Du strandest quasi auf der Erde und du musst zusehen, wie du auf dieser Erde zurechtkommst. Du musst Ressourcenmanagement sammeln, indem du, keine Ahnung, in dem Fall sind das so Früchte, die halt stellenweise mega groß sind. Wenn du so eine Melone plötzlich siehst, musst du 20 Pikmin auf die werfen, damit sie das in das Mutterschiff zurückbringen. Und nach jedem Tag hast du halt quasi so ein Endscreen, wo du halt deine Resultate sehen kannst, wie du dich geschlagen hast. Es ist ganz schön, bleibt dir aber nicht wirklich krass im Gedächtnis, wenn du was Abgefahrenes erwartest. Also es hat ein paar schöne Kniffe und Mechaniken, aber im Vergleich zu anderen Nintendo Sachen fällt es für mich so ein bisschen ab. Und deswegen wollte ich es aber mal nachgeholt haben, damit ich es einfach sagen kann, dass ich es nachgeholt habe. Und
also Eine kleine Nachfrage noch, weil ich bin halt einfach kein Strategiespieler. Ist es denn ein Schwerpunkt Strategiespiel oder kann man das gar nicht so sagen? Wo liegt da so ein bisschen die Schwierigkeit bei Pikmin oder die Herausforderung für ihr?
Die Herausforderung bei Pikmin besteht darin, du hast, ich würde es nicht unbedingt als ein Hardcore-Echtzeit-Strategiespiel bezeichnen, sondern vielmehr, dass es so Echtzeit-Strategie-Komponenten hat. Die Schwierigkeit ist einfach nur, dass du Ressourcen und letzten Endes auch Zeitmanagement machen musst. Du hast pro Level oder pro Tag hast du halt, keine Ahnung, lass es 6-7 Minuten sein und in diesen 7 Minuten musst du so schnell wie möglich dein Ziel erfüllen. Und dein Ziel erfüllen ist in dem Fall, du bahnst dir den Weg zum Boss und besiegst den Boss dann letzten Endes auch. Und dieser Boss hat auch wieder verschiedene Kniffe. Entweder musst du so agieren, dass du deine Pikmin so einsetzt, dass du bestimmte Schutzmechanismen von ihm auslöst und sie brichst und dann zum Gegner durchdringen kannst. Oder du musst ihn irgendwo hinlocken und dann quasi ihn sein Sweet Spot offenbaren. Letzten Endes ist es einfach nur, du bahnst dir den Weg zum Boss und besiegst den Boss und das innerhalb einer bestimmten Zeit. Und das ist so die größte Schwierigkeit bei Pikmin. Es ist kein sonderlich schweres Spiel. Ich glaube, der Reiz hinter dem Ding ist vielmehr, dass du in einer außergewöhnlichen Art und Weise halt eine Welt erforschen kannst, wie du es normalerweise nicht machst. Also du hast verschiedene, ja, ich würde schon fast Metroidvania-Aspekte nennen, wo du halt nur mit bestimmten Pigments in bestimmten Arealen kommst und dadurch bekommst du einen neuen Zugang zu verschiedenen Mechaniken dann auch, zu neuen Rätseln und am Ende ist es halt wirklich, du hast eine Prozentanzeige und dann siehst du auch, wie viel du von jeweils welchem Gebiet entdeckt hast und so weiter und so fort. Also du hast halt verschiedene Mechaniken von verschiedenen Spielen, du hast Metroidvania drin, du hast Echtzeitstrategie drin, aber am Ende, um es wirklich komplett herunterzubrechen, es ist eher so ein kleines Abenteuerspiel, wo du neue Gebiete erkunden kannst und das gepaart mit ein paar Echtzeit-Strategie-Komponenten. Und dieser Mix ist dann wieder so außergewöhnlich und einzigartig, dass Pikmin halt wieder heraussticht. Aber wie gesagt, im Vergleich zu anderen Nintendo-Spielen bleibt es nicht so krass im Gedächtnis, wie es vielleicht möchte. Ich weiß aber, dass es halt eine mega Fanbase hat. Und ich würde mich auch ohne Frage freuen, wenn sie halt einen neuen Teil für die Switch ankündigen. Ich würde mich aber mehr auf das neue Zelda freuen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, okay, ich glaube, auf dem gleichen Level stand es in dem Sinne auch nie. Also es war immer so ein bisschen die kleinere Marke, aber ja, ey, ist irgendwie so eine Lücke, die ich eigentlich mal schließen will. Ja, mal gucken. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus. Aber ich bin jetzt auch nicht wesentlich heißer jetzt durch deine Ausführung. Ich habe übrigens meine Liste gefunden, by the way.
Okay. Just
saying.
Dann hau mal raus.
Ich soll jetzt, warte mal.
Ja, mach mal.
Ich weiß tatsächlich, über Disco Elysium hatten wir hier gesprochen, gell?
Ja, das haben wir gemacht.
Genau, das hatte ich im Rahmen von Game 2 gespielt und ich habe es jetzt nochmal beendet. Ich finde, ich habe wirklich ein fantastisches Spiel. Ich finde, das ist mal eine besondere Auszeichnung, wenn du ein Spiel spielst, gerade wenn es so ein, sag ich mal, komplexer Rollenspiel-Schinken ist, du das dann, in dem Fall was arbeitsbedingt, glaube ich, 1-2 Monate liegen lässt und dann habe ich es tatsächlich im Weihnachts- und Neujahrsurlaub gespielt und wenn du anfängst und direkt wieder reingesogen wirst und das dann auch noch mit Spaß beendest. Ich finde, das ist immer so, das ist der Moment, wo ich normalerweise mit Spielen aufhöre. Wenn ich eine lange Pause einlege und es mich graust davor, wieder einzusteigen, weil ich genau weiß, okay, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich weiß nicht mehr, wie welche Spielmechanik funktioniert. Und das ist bei Disco Elysium halt überhaupt nicht. Ich fand das fantastisch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Auflösung war ziemlich cool, super abgespaced. Und ja, wer Bock hat auf ein Rollenspiel, das sehr textlastig ist und sehr, sehr, sehr viel Wert auf seine Erzählung legt, dem kann ich das nur empfehlen. Vor allen Dingen, weil man sich dabei auch so, ich weiß nicht, ob ich das schon ausgeführt hatte, aber du hast wirklich das Gefühl, dass du so ein Detektiv bist. Also du wirst auf deine, du hast so eine Hauptquestline und du wirst gar nicht so doll mit der Nase drauf gedrückt, wie du diesen Fall jetzt lösen musst, sondern du hast wirklich verschiedene Leute, mit denen du redest und nur wenn du aufmerksam bist, entdeckst du so verschiedene, ja, so Queststränge quasi und die kannst du, den kannst du nachgehen, aber du kannst es auch vergessen und je nachdem, wie du halt das angehst, löst du diesen Fall halt auch auf andere Art und Weise und da habe ich mich stellenweise, dachte ich mir so, als ich so vom Bildschirm saß, so, ey, ich bin ganz schön smart. Ich habe jetzt diesen krassen Mordfall hier gelöst. Und das ist halt ein cooles Gefühl. Also das kenne ich so von wenigen Spielen, die auch so ein bisschen, sag ich mal, Detektivstory oder sowas anbieten. Also das ist eine sehr große Empfehlung. Und einen hau ich noch nach, bevor du wieder dran bist. Mhm. Und zwar habe ich auch in dem Urlaub The Tourist gespielt von Shin En. Das sind deutsche Entwickler aus München.
Was? Die kommen aus Deutschland? Echt?
Ja, ja, ja. Die haben auch hier Fast Racing RMX gemacht. Ah. Und hier, kannst du dich noch, das hatten wir bei ABXO, dieses The Art of, das ist, wo du so Steine stapeln musst.
Ja, das, ach, hat, das hast du ist. Mal, Sam, nee, Art, Semblance? Nee.
Nee, ja, ich, irgendwas habe ich auch gerade. The Art of Balance.
The Art of Balance, ja, genau.
Das hatten wir noch bei ABXO und haben wir noch zusammen vom Bildschirm gespielt, weil man das eigentlich ganz cool Koop spielen kann. Das ist ein cooler Entwickler, die haben echt immer coole Spiele am Start. Und deshalb war ich irgendwie so, ach, keine Ahnung, ich hatte hier total viel eigentlich liegen, so an, sag ich mal, großen Spielen, Star Wars und so. Aber irgendwie konnte ich mich nicht aufraffen, was Großes anzufangen. Und dann habe ich irgendwie The Tourist mir gekauft, habe das ein bisschen gespielt. Das ist so ein, also eigentlich geht's darum, dass du da auf Urlaub bist, auf verschiedenen Inseln, aber ein großes Mysterium bricht quasi ein und du musst dann so, eigentlich entwickelt sich so ein Zelda-Spiel, du musst verschiedene Artefakte sammeln, um dann so eine Ruine zu reaktivieren. Das hat so einen Pixel-Voxel-Look, es hat irgendwie einen total tollen Stil und sieht auch total schick aus, ist alles ein bisschen kleiner, es hat auch so ganz viele kleine Minispiele, du bereist dann immer verschiedene Inseln und musst dann halt Aufgaben lösen und das Schöne ist bei dem Spiel, dass es keinen klassischen Dungeon-Crawl oder sowas gibt, es gibt keine Kämpfe in dem Sinne, sondern du erkundest halt immer nur so kleine Inselparadiese, dann haben die Leute, die da auf diesen Inseln leben, verschiedene Aufgaben für dich, keine Ahnung, dann triffst du einen DJ und der braucht Musik, dann musst du halt Musik finden oder dann gibt's ein Museum, das dem fehlen die Ausstellungsstücke und dann musst du mit einer Kamera Bilder von bestimmten Orten machen.
Oh,
und
dadurch, scheiße, sowas finde ich geil.
Genau, das ist halt total cool, das war so ein richtig entspanntes Laidback-Erkundungsspiel. So, und das gibt's einfach nicht viel und das hast du auch, glaube ich, so in 5, 6, 7 Stunden oder sowas echt gut durchgespielt. Ich habe auch wirklich alles gemacht, alle 100% Dinger, die man so machen konnte, einfach nur, weil ich Spaß dran hatte, da rumzulaufen. Echt eine dicke Empfehlung. Wer Bock hat auf so Zelda-Likes und das halt mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise, wie gesagt, ohne Kämpfe, der ist da echt gut aufgehoben. Das Einzige, was so ein bisschen problematisch ist, ist so die Perspektive, die so, gerade wenn es so um Sprünge und sowas geht, also es gibt auch so Geschicklichkeitspassagen, dann ist das so ein bisschen nerviger, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom Spiel. Deshalb echt, echt cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Lustig, ich verbinde es tatsächlich nur mit der, mit diesem einen Moment, wo Gregor, also unser RBTV-Gregor, mal in die Redaktion gekommen ist und meinte, ach, ich habe letztens Tourist gespielt und Elias, ich glaube, das würde dir richtig gut gefallen. Und ich hab's unter die Schublade so gesteckt, ja, guckst du dir irgendwann mal an, wenn du die Zeit hast. Hatte ich bisher nie, aber ich habe mich auch ehrlich gesagt nie damit beschäftigt. Von daher, vielen Dank für diese Beschreibung. Ich glaube, ich würde es mir mal anschauen. Wobei, es gibt es das für die Switch? Weil das hört sich.
Das ist Switch-exklusiv.
Okay, geil.
Diese Shin-En, die arbeiten sehr, sehr eng mit Nintendo zusammen. Deshalb, das ist auch perfekt. Genau dafür ist dieses Spiel gemacht.
Ja, geil.
Es halt, fühlt sich so ein bisschen an wie Urlaub.
Dann gehen wir vom einen Urlaubsparadies zum nächsten. Und zwar würde ich ganz gerne jetzt über Animal Crossing sprechen.
Oh ja.
Ein Spiel, das, ja, glaube ich, so den Zeitgeist wie kein anderes Spiel so die letzten Wochen eingefangen hat. Und ich erinnere mich ganz genau, als wir vor ein paar Monaten auch wieder zusammensaßen, digital zumindest, und ich über Animal Crossing gesprochen habe und du sehr mittelmäßiges Interesse gezeigt hast, was Animal Crossing New Horizons angeht. Jetzt hast du es mittlerweile gespielt.
War das so?
Ja, auf jeden Fall.
Naja, also ich war halt nicht gehypt in dem Sinne, aber tatsächlich habe ich mir seit der Ankündigung gedacht, ach ja, das wird, glaube ich, so mein Animal Crossing, das probiere ich jetzt mal.
Genau, das war der Nenner, den du uns gegeben hast, dass du das dir mal angucken willst, aber du warst jetzt nicht wirklich enthusiastisch oder hattest unverhältnismäßig Bock drauf. Jetzt hast du es ein bisschen gespielt und mich würde es tatsächlich interessieren, wie so deine Erfahrungen mit dem Spiel gewesen sind, dass du. Schön. Ich weiß, dass du relativ enthusiastisch angefangen hast. Aber wie sieht's aktuell aus, wenn du mit dem Husten mal endlich fertig bist?
Ja, ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich gleich wieder reden muss, deshalb war ich mich an meinem Kaffee verschluckt. Ich habe meine Sucht hinter mir gelassen und ich habe tatsächlich, bestimmt 3 Wochen kein Animal Crossing gespielt.
Echt?
Ich war sogar noch so dumm, ich habe mir 2-mal Rüben gekauft, jedes Mal, wenn ich so eine lange Pause eingelegt habe. Sprich, ich habe jetzt vergammelte Rüben in meinem Inventar, aber kein Geld mehr. Fantastisch. Nee, also ich bin da jetzt quasi wirklich ein bisschen von runter, aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich jetzt mit 2 anderen Spielen, über die wir vielleicht gleich noch reden werden, ja, Final Fantasy 7 und Trials of Mana, machen wir uns nichts vor, dass ich von denen so ein bisschen abgelenkt wurde und da irgendwie nicht mehr so den Kopf für hatte. Und ich aber auch so, ich habe da auch mit dir kurz ja schon mal drüber geredet, ich war auch so ein bisschen froh, weil ich tatsächlich so ein bisschen süchtig war von diesem Spielprinzip. Aber fangen wir mal von vorne an. Also ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Mir macht es sehr viel Spaß. Ich finde, dass ich habe irgendwann mal den 3DS-Teil ausprobiert. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Da bin ich aber auch nicht allzu weit gekommen. Irgendwie ging mir der Einstieg zu langsam. Das war mir irgendwie zu träge. Ich fand die Welt, ich mag den Artstyle von Animal Crossing irgendwie nicht so. Oder beziehungsweise ich musste mich dran gewöhnen. Mittlerweile mag ich ihn, aber im ersten Moment war das auch immer noch so ein kleiner Abschreckungsfaktor, weil es mir dann doch irgendwie zu weird knuddelig ist. Aber ich muss sagen, der Switch-Teil New Horizon, der macht einen richtig guten Job, weil ich finde, man kommt an. Also ich habe am Anfang gehört, okay, der Einstieg ist auch da total zäh. Deshalb war ich schon auf das Schlimmste vorbereitet und habe mir sehr viel Kaffee bereitgestellt. Aber ich muss sagen, mich hat's wirklich direkt gehabt. Also ja. Ab dem Moment, wo ich auf der Insel war, gemerkt habe, okay, guck mal, ich habe da so ein komisches Meilenprogramm, was quasi wie Achievements, wie Dopamin direkt in die Venen ist. Ja. Ey, ich habe beim Anfang gleich erstmal die ganze Scheißinsel aufgeräumt, weil ich mir dachte, oh ja, gib mir deine Punkte, gib mir deine Meilen, ich will alles haben. Also es hat einfach so einen schönen Einstieg durch dieses Achievement-System, dass du halt so direkt wie an so einer Schnur von einem Erfolgsmoment zum nächsten geführt wirst und die kommen so Schlag auf Schlag, wenn du da immer mal wieder drauf guckst, das hat mich halt super schnell eingelullt. Und dann ist es halt auch ganz schnell gekommen, dass ich halt dieses Phänomen hatte, dass ich halt die Insel wunderschön haben wollte. Ich wollte mein eigenes Zuhause ausbauen. Ich wollte, dass möglichst viele Nachbarn da sind. Ich wollte mein Blumenbeet ausbauen. Ich wollte geile Verschönerungsgegenstände überall aufbauen. Und das ist halt auch sehr einzigartig, finde ich, weil ich sowas in der Art, also ich habe jetzt zum Beispiel Stardew Valley auch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob es da gewisse Überschneidungspunkte gibt. Aber das hat mich sehr, sehr eingefangen.
Oh ja. Also wenn du mit Animal Crossing schon Probleme mit deiner Sucht hast, dann fang bloß nicht mit Stardew Valley an. Ich erinnere mich da an, als ich es mir runtergeladen habe, damals, als es für die PS4 frisch erschienen ist, habe ich, glaube ich, und das war so, boah, wann war das denn? War das im Herbst oder Winter? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich erinnere mich nur, dass ich, glaube ich, 4 Tage am Stück nichts anderes gemacht habe, als aufgestanden, Stardew Valley angemacht und bis 21, 22 Uhr gespielt habe. Dann war ich auch komplett mental am Ende. Und dann habe ich was gegessen und bin schlafen gegangen. Und das für 4 Tage am Stück. Und danach habe ich es nie wieder angefasst.
Ich kann mich, glaube ich, noch daran erinnern, dass ich dich besucht habe und auf deiner Couch saß und du meintest, ich könnte mein Leben lang nichts anderes mehr machen.
Es ist halt wirklich so. Es ist so problematisch. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so gut. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich es weitergespielt hätte, dann hätte ich eine Zeit lang auch nichts mehr anderes gemacht. Und ich bin einfach froh, dass ich irgendwann so den Absprung geschafft habe. Aber ich lese ständig, dass neue Updates dazu kommen. Du kannst mittlerweile im Koop zusammenspielen. Mhm. Es ist so absurd, wie schön und fantastisch dieses Spiel ist. Aber offizielle Warnung von mir zumindest, spielt es nur, wenn ihr wirklich viel Zeit habt oder generell sehr gutes Zeitmanagement betreiben könnt. Auf jeden Fall besser als ich.
Aber ich sag mal so, vielleicht passt es jetzt in diese Corona-Zeit auch gar nicht so schlecht.
Ja, absolut.
Ist eine gute Beschäftigung, weil das meintest du ja vorhin. Ich finde auch das Animal Crossing, das ist ja quasi wie eine Lebenssimulation jetzt weit gefasst auf einer Insel, auf der du Dinge machen kannst, die du im echten Leben gerade halt nicht mehr so gut machen kannst. Du kannst deine Nachbarn nicht so gut treffen. Du kannst, ja, wahrscheinlich kannst du schon rausgehen und Bäume fällen, aber macht man auch nicht so oft. Mhm. Und keine Ahnung, das war einfach ein richtig schöner Ausgleich dafür, dass man halt das alles gerade nicht hat. Und dann hast du ja auch noch diese Online-Komponente, dass du Leute einladen kannst, beziehungsweise du auch auf andere Leute Inseln gehen kannst, was für mich nicht ganz zu Ende gedacht ist. Also da hätte ich mir immer noch ein bisschen mehr gewünscht, weil du bist ja auf der Insel, guckst, was da im Angebot ist, klaust dir ein bisschen Obst und so und dann gehst du wieder. Da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können, aber es ist einfach eine schöne, ja, passt einfach sehr gut in die Zeit. Wir sind jetzt, glaube ich, auch nicht die Ersten, die das erkennen. Aber es ist ein sehr perfektes Zeit für diese, was? Ein perfektes Spiel für diese Zeit gewesen, das wollte ich sagen. Und ich hatte meinen Spaß.
Mich hat diese, ich pflichte dir komplett bei, dass die Online-Komponente sehr sperrig ist, will ich es nennen. Aber trotzdem ist das so der Aspekt, der mich mit Abstand am meisten überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass er einen so hohen Impact auf meinen Spielspaß hat, weil ich mich dabei ertappt habe, wie ich immer wieder gecheckt habe, okay, wir essen gerade online und wen könnte ich jetzt besuchen oder wer könnte mich jetzt besuchen? Und das war wirklich, auch wenn es mittlerweile wie so ein Klischee fast wirkt in diesen Zeiten, aber es war ein digitaler Abhängspot für mich eine ganze Zeit lang. Also, keine Ahnung, mein lieber Kollege und Freund David, der gerade in Kanada weilt, den man auch seit über einem Jahr nicht gesehen hat. Wir haben halt ganze Abende damit verbracht, dass ich auf seiner Insel irgendwie ihn besuche oder er auf meine Insel kommt, wir uns über Skype oder WhatsApp verbinden und dann angeln wir einfach zusammen und erzählen uns halt einfach vom Tag und chillen einfach ein bisschen. Und das war für mich so, das waren die Momente, die mir mit Animal Crossing am ehesten im Gedächtnis geblieben sind. Das hast du natürlich auch mit anderen Spielen wie, keine Ahnung, WoW, Destiny oder hast du nicht gesehen, halt diese typischen Service-Games. Aber warum mir das bei Animal Crossing so krass im Gedächtnis geblieben ist, ist, weil du halt explizit nichts Krasses machst. Also du hast kein bestimmtes Ziel, sondern du hängst im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur ab. Und keiner machst halt wirklich so, hört sich gemein an, aber es ist halt einfach so ein bisschen stumpfe Arbeit. Also du hackst irgendwie Holz, du sammelst Unkraut und versuchst so ein bisschen deine Insel auf Vordermann zu bringen. Also nichts Außergewöhnliches, nichts Anspruchsvolles, aber so die perfekte Beschäftigung, um einfach abzuhängen und dich mit deinem Gegenüber irgendwie zu beschäftigen oder dich zu unterhalten und einfach eine gute Zeit zu haben. Und genau das ist das, was mich so an diesem Spiel fasziniert hat. Ich mochte zwar auch den 3DS-Teil New Leaf, aber da war die Online-Komponente viel, viel sperriger. Es war viel anstrengender, dein Gegenüber irgendwie mit auf deine Insel zu nehmen oder in deine Stadt, wie es bei New Leaf zumindest war. Und bei New Horizons auf der Switch, auch wenn es mega anstrengend ist, dass du dir eine fucking zweiminütige Cutscene anschauen musst, du halt entweder auf die eine Insel kommst oder jemand zu dir. Das ist halt trotzdem immer noch ganz, ganz, ganz cool und interessant und spannend, zumindest für mich. Und wenn du dir mal, ich habe mir auch eine Zeit lang was auf Reddit und so angesehen, was da stellenweise auch gemacht wurde, dass auch echt süße Geschichten, dass zum Beispiel von einem Elfjährigen, der Geburtstag nicht gefeiert werden konnte, dass die Freunde halt bei Animal Crossing zu ihm kamen und dort seinen Geburtstag gefeiert haben und ihm da ein kleines Geschenk mitgebracht haben und so. Oder dass eine Verlobung in Animal Crossing stattgefunden hat, natürlich keine offizielle, aber trotzdem, weil halt der Standesamttermin irgendwie verschoben werden musste wegen der ganzen Geschichte. Und das sind so Sachen, die, ich finde sie echt, das macht das Spiel echt besonders, finde ich. Und deswegen meinte ich auch, dass das Spiel halt den Zeitgeist wie kaum ein anderes getroffen hat. Auch wenn es sich makaber anhört, aber für Nintendo war das so das beste Timing, was passieren konnte irgendwie.
Ja, wir haben auch schon bei der Arbeit irgendwann gesagt, so, ja, das ist bestimmt der Virus wurde von Nintendo initiiert. Ja. Das ist irgendwo da ist Patient Zero, der das irgendwie weitergetragen hat, weil sie sich dachten, okay, jetzt machen wir mit Animal Crossing richtig Reibach.
Ja.
Nee, stimme ich zu. Also ich bin, wie gesagt, jetzt gerade so ein bisschen runter. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Also ich habe eigentlich Lust, wieder weiterzumachen, weil jetzt auch so nach und nach Kollegen nachgerückt sind, die so ein bisschen von unserem Hype angesteckt wurden. Mhm. Und halt mit denen mal irgendwie auf der Insel rumhängen, ist irgendwie auch ganz cool. Aber gleichzeitig, jetzt so mit ein bisschen Entfernung, denke ich mir so, okay, ich könnte jetzt Final Fantasy 7 spielen oder ich könnte jetzt bei Animal Crossing Bäume hacken, Bäume schütteln, Unkraut jäten. Ja. Und da fängt es dann bei mir so an, dass ich dann doch merke, nach einer gewissen Zeit ist halt das doch ein bisschen repetitiv. Ich habe wirklich eine Zeit lang jeden Tag gespielt. So das Spiel forciert es nicht unbedingt, aber motiviert dich zumindest, auch wirklich täglich dich mal einzuloggen, sei es durch, dass du Bonusmeilen bekommst, wenn du dich jedes Mal an diesem Verkaufsautomaten von Nook anmeldest oder dass sie dir ja auch sagen, dass deine Nachbarn irgendwann sich vernachlässigt fühlen, wenn du nicht regelmäßig da bist. Und das war bei mir wirklich schlimm. Dann dachte ich so, okay, scheiße, ich muss jetzt jeden Tag mich wenigstens einmal kurz einloggen. Selbst wenn ich dann lange gearbeitet habe hier für die Arbeit, habe ich wirklich noch so mit fast zugefallenen Augen meine Switch mit ins Bett genommen und mich noch so eine halbe Stunde durchgequält.
Fucking Sterni-Junkie einfach.
Ja, ich war wirklich richtig doll an der Nadel. Das war schlimm. Und deshalb fühlt sich das gerade auch irgendwie so ein bisschen befreiend an, zu sagen, okay, ich habe den Druck nicht mehr. Ich muss gar nicht jeden Tag auf meine Insel. Gleichzeitig wäre es halt auch cool, wir haben ja auch drüber geredet, du hast da ja auch eine andere Einstellung, dass du nicht sagst, okay, ich muss jeden Tag, aber dass man halt so, weiß ich nicht, die Woche einmal reinspielt oder, keine Ahnung, zweimal die Woche. Ich glaube, wenn ich so ein Level finden würde, dann könnte ich das auch noch ein bisschen weiterspielen. Ich weiß es nur noch nicht. Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher.
Ja, ich kann das, wie gesagt, auch komplett nachvollziehen. Das Gute bei mir ist, dass ich so diesen Softspot erreicht habe. Also ich habe das Spiel in Anführungsstrichen durchgespielt. Also ich habe auch die Credits gesehen und alles. Also du hast ja eine bestimmte Questreihe, die du in Animal Crossing machst mit der.
Was muss man dafür machen? Kann man das sagen, ohne zu fett zu spoilen?
Naja, im Grunde ist das große Ziel, dass halt KK Slider, also dieser krasse Hund-Gitarrist, den du auch ganz am Anfang des Spiels siehst, dass er auf deine Insel kommt und ein Konzert spielt. Also, dass deine Insel so cool ist, dass dieser krasse Typ auf deine Insel kommt und da ein kleines Konzert spielt.
Verdammt, jetzt will ich, dass meine Insel auch so cool ist.
Und das Dumme ist, ich habe mir gedacht, okay, ey, du machst diese Questreihe und parallel machst du halt noch so ein bisschen deinen Kram. Und ich habe gemerkt, dass mit jedem Tag sie die Motivation so ein bisschen runtergegangen ist. Und dann habe ich es geschafft. Ich habe die Credits gesehen und durchgespielt. Und dann bekommst du halt das Tool, dass du deine komplette Insel ummodellieren kannst. Du kannst quasi Terraforming betreiben. Und fuck, das ist geil. Das ist so nice, dass ich mir dann denke, oh nein, scheiße, ich muss irgendwie mit trotzdem noch am Ball bleiben. Und es macht einfach Spaß, vor allem, wenn du dir halt so ein grobes Konzept von Anfang an überlegt hast. Mein Ziel ist es nämlich, mein ganz, ganz großes, in Animal Crossing zumindest, dass ich eine kleine japanische Vorstadt baue. So, und das habe ich zum Teil schon geschafft, aber mir haben so bestimmte Werkzeuge gefehlt und die habe ich jetzt mit diesem Terraforming-Tool bekommen. Also ich könnte jetzt alles, was ich mir in meinen Kopf gesetzt habe, könnte ich umsetzen. Ich bräuchte halt nur sehr viel Zeit. Und daran mangelt's gerade.
Ja, kann man dran arbeiten. Ja, ich komme mich besuchen, wenn du zwei Wochen lang durchgespielt hast.
Und wir haben,
und ich dann auf der Couch sitze und du mir sagst, ich könnte das Leben lang mal nichts anderes mehr außer Animal Crossing spielen.
Nein.
Aber guck dir meine japanische Vorstadt an. Ich hab's geschafft im Leben.
Ey, wir haben gar nicht über die Rüben gesprochen. Das ist auch nochmal so ein Ding.
Ich habe nur von meinen Vergammelten erzählt.
Ja, genau. Also die Rüben sind im Grunde für die Leute, also für die drei, die es halt wirklich gar nicht raffen. Rüben sind im Grunde Aktien, die du dir in Animal Crossing kaufen kannst. Und die gibt es immer sonntags von X bis 12 Uhr. Ab 1 Uhr, also ab 12 Uhr 1, also ab Nachmittag gibt es diese Rüben nicht mehr. Und das ist das Problem bei mir, dass ich stellenweise echt mir den Wecker stelle, dass ich mir diese scheiß Rüben kaufe, weil ich mittlerweile mir ein Netzwerk aufgebaut habe. Im Grunde hat es sich Wirt aufgebaut. Liebe Grüße an
Rüben-Dealer.
Ja, das ist der scheiß Rüben-Mafiosi bei uns. Und der hat sich so ein fettes Netzwerk aufgebaut, dass er immer, wenn er geile Rübenpreise erspäht, mir eine Direktnachricht schreibt. Und ich dann sofort weiß, okay, fuck, ich muss jetzt meine Rüben verkaufen. So, und mit diesem Hintergedanken muss ich mir immer Rüben kaufen. Und das ist dann stellenweise sonntags, wo du eigentlich chillen möchtest und entspannt sein willst. Denkst du dir, ah, fuck, 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 ich muss meine Switch doch eben schnell rausholen. So im Halbschlaf, wenn du halt die Nacht durchgemacht hast oder lange gezockt hast oder was weiß ich. Und noch schnell Rüben kaufen musst.
Es ist, siehst du, Elias, genau das meine ich. Das ist der Druck, von dem ich mich jetzt frei gemacht habe.
Scheiße, dafür bin ich zehnfacher Millionär, Mann.
Ja, geil. Mit Sternis. Was kaufst du dir davon jetzt? Ah ja, deine japanische Vorstellung. Ich hab vergessen.
Ja, gut. Ja.
Nee, es ist schon schön. Also ich finde es, ich habe jetzt, das ist ja das Schöne, ich wollte mit New Horizons so diese Wissenslücke schließen, das, was ich gerade bei Pikmin auch gesagt habe. Und das konnte ich jetzt mit New Horizons. Mal gucken, ob ich nochmal reingucke. Ich hab ja schon Lust und Spaß dran. Und es ist wirklich ein cooles Konzept. Bei mir ist es halt nur wie bei vielen Spielen, die so ein bisschen auf Endlosigkeit angelegt sind, dass ich das halt niemals, dass ich dem nicht nachkommen kann. Schon alleine von der Arbeit aus. Wenn ich für die Arbeit jetzt irgendwie ein stressiges Thema liegen habe, was ich irgendwie schnell durchspielen muss, dann will ich nicht noch zusätzlich den Druck haben, okay, kacke, jetzt muss ich auch noch bei Animal Crossing schnell rüben und oh, das ist so immer das Problem, deshalb, keine Ahnung, wenn ich mich davon freimachen kann und nur mal so ab und an reinspiele, dann könnte ich mir vorstellen, kriege ich auch noch KK Slider auf meine coole Insel.
Aber das Schöne an dem Spiel ist, dass es halt nicht so aufdringlich ist, also dass du nicht unbedingt jeden Tag dich irgendwie einloggen musst, sonst verpasst du irgendwas, sondern du hast natürlich, hier und da hast du Events und du hast hier und da auch natürlich die ganzen Social Postings und da macht man sich so den Druck selber und da gibt es mittlerweile schon ganze Artikel, wie dieses Instagram-Phänomen stattfindet, dass du schlechte Laune bekommst oder du dich einfach runterziehst, indem du dir die Insel vor anderen Leuten anschaust, die so viel geiler ist als deine und du dann automatisch dich schlecht fühlst. Was einfach der komplett falsche Weg ist. Also bitte, auch wenn ich mich stellenweise selber dabei ertappe. Aber ich versuche es so gut es geht zu meiden und einfach möglichst viel Spaß mit dem Ding zu haben. Mhm. Und wenn es heißt, dass ich mich alle paar Wochen mal einlogge und das funktioniert gerade ganz gut, außer sonntags, da muss ich mir halt die fucking Rüben kaufen, dann sollte das eigentlich gehen.
Ja, ich gab es jetzt mittlerweile eigentlich so Updates, sowas wie zum Beispiel, dass man in der Werkbank mal ein bisschen mehr Gegenstände bauen kann, weil das war nachher sowas, wo ich mir auch dachte, so, oh, ja. Ich habe jetzt keinen Bock, keine Ahnung, irgendein Gegenstand, der irgendwie sich gut verkaufen lässt, will ich mehrmals bauen, aber dann muss ich quasi jedes Mal wieder ins Menü und wieder warten und wieder ins Menü und wieder warten. Da sind so ein paar Bedienungssachen drin und auch sowas wie, dass der Shop, wenn du den gebaut hast, dass der gewisse Öffnungszeiten hat und wenn du nicht zu den Öffnungszeiten da bist, zu weniger Prozenten verkaufst. Mhm. Da habe ich angefangen, die Zeit zurückzustellen, weil ich so war, ey, come on. Ich musste bis 22, 23 Uhr arbeiten.
Keine Ehre.
Und dann will ich kurz bei Animal Crossing spielen und meine Scheiße für viel Geld verkaufen und dann lässt mich das Spiel nicht. Natürlich stelle ich die Zeit zurück.
Ja, aber das ist doch der Reiz des Spiels, dass du halt wirklich, das ist halt echt.
Aber ich habe es nie geschafft, vor Öffnungszeiten zu spielen.
Scheiße, Mann, dann musst du dein scheiß Leben in den Griff kriegen, Mann.
Ja, das stimmt. Gut, dass wir das geklärt haben, ja. Du hast recht, ich stimme zu, vollkommen. Zeig mir wie, bitte, Sterni-Gott.
Musst du wie jetzt fragen.
Stimmt, ja. Ja, von dem habe ich auch schon geilen Scheiß bekommen, also alles gut.
Ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, das uns, also das mich zumindest noch beschäftigen wird, nicht mehr allzu doll. Um kurz auf deine Frage noch zurückzukommen, bevor wir das Thema abschließen. Es gab Updates, aber nicht die Updates, die du dir wünschst und die sich eigentlich jeder andere auf dieser Welt auch wünscht, der dieses Spiel spielt. Keine Komfortfunktion, sondern vielmehr so inhaltliche Geschichten, dass du halt dein Museum jetzt nochmal erweitern kannst, indem du halt jetzt auch richtige Kunstwerke erstehen kannst und sie ausstellen kannst, neue Bewohner kommen, beziehungsweise neue Charaktere, die halt deine Insel besuchen, neue Aktionen finden statt. Also der Earth Day zum Beispiel läuft gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme und ich glaube, im Mai gibt's dieses Tanz in den Mai-Ding, dass du halt auch im Mai verschiedene Aktionen hast, wo du neue, einzigartige Insel besuchen kannst und so. Ja, ich find's ganz schön und ich bin super interessiert und gespannt darauf, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Wird, glaube ich, nicht unwichtiger, dieses Spiel, die nächsten Wochen und Monate.
Mhm. Ja, könnte sein. Also ich bin gespannt, wie lange sich das dann wirklich hält. Also so dieser große Hype ist ja schon ein bisschen abgeflacht, wenn man ehrlich ist, aber das Spiel hält sich auf jeden Fall konstant. Das stimmt, ja. Ich bin gespannt. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich will gar nicht, jetzt reden wir so lange über Animal Crossing, aber ich finde, man kann anhand der Insel von Leuten auch so ein bisschen immer deren Charaktereigenschaften ablesen, ja. Weil mir fällt selber bei meiner scheiß Insel auf, ich muss jetzt gerade an deine Spieleliste denken, die du akribisch führst und deine Buchliste, die du abhakst und aufschreibst, wie lange du für was gebraucht hast. Meine Insel ist quasi das Äquivalent dazu. Ich habe die Häuser meiner Mitbewohner, die so SimCity-mäßig, alle so in einer Linie, weißt du, so alles ganz sauber, damit die so schön aneinander. Und auch, was ich auch gemerkt habe, ich war so total auf Optimierung aus. Ich wollte unbedingt mein Haus abverkaufen und größer und größer und größer, aber ich habe das überhaupt nicht genossen. Ich habe mein Haus, glaube ich, nicht aktualisiert seit, keine Ahnung, der zweiten Ausbaustufe. Die Sachen sind immer noch so mitten im Raum verteilt, weil der halt vorher so klein war und ich habe nichts gemacht. Ich habe den immer nur ausgebaut, das Haus, aber ich habe nichts gemacht. Und das Allerschlimmste, dieses Museum, das man ja immer mehr mit Fundstücken anreichert.
Ja.
Ich habe mir das Museum noch nie angeguckt.
Holy shit, das ist nicht dein Ernst. Das Museum ist eines der tollsten Features überhaupt in diesem Spiel.
Ja, ich weiß.
What das the ich halt. Fuck?
Ja, vielleicht mache ich nur deshalb noch mehr Animal Crossing an, um mir endlich das Museum anzugucken. Aber ich musste Bäume schütteln. Ich hatte keine Zeit für Museum. Scheiße.
Das Museum ist so toll. Wenn du da reingehst, die Musik dann einspielt, du dann erstmal zu den Fossilien gehst, dann rüber zu den Insekten, dann kannst du zu den Fischen gehen. Ich glaube mindestens einmal, wenn ich dieses Spiel anmache, gucke ich mir einmal meine Tiefseefische an. Einfach so, weil es schön ist. Ist einfach schön. Ist einfach schön komponiert, dieses Museum. Und Alter, das tut mir in der Seele weh, dass du dir nicht die Zeit genommen hast und dir wenigstens das fucking Museum angeguckt hast.
Dafür hatte ich sehr schnell meine dritte Ausbaustufe vom Haus und habe nichts damit angefangen. Ja, wie gesagt, das ist beschreibend.
Aber während ich mir mein Museum angeguckt habe, hast du dir in aller Ruhe Final Fantasy VII angeschaut, um mal da die Brücke zu schlagen, weil ich bin mega hibbelig.
Weil ich wollte die Brücke ganz woanders hinschlagen.
Wohin willst
du? Über Final Fantasy VII reden wir noch ein bisschen länger, glaube ich, oder? Also müssen wir ja auch vielleicht so ein ganz kleines bisschen das Ende anreißen. Ich wollte natürlich über das Spiel des Jahres reden. Es ist natürlich nicht Final Fantasy VII und es ist natürlich auch nicht Animal Crossing und es ist auch nicht ganz The Tourist geworden, sondern ich möchte jetzt eine Fanfare einspielen.
Nee.
Trials of Mana.
Here we go. Okay.
Nee, ich mach's kurz. Ich gehe schon allen bei Game 2 auf die Nuss, inklusive allen Zuschauern, weil ich da einen zweiteiligen Beitrag draus gemacht habe. Nun, Trials of Mana ist ein Remake des dritten Seiken Densetsu Teils. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, wie man den japanischen Namen ausspricht, weil mir das gesagt wurde. Und das ist halt in dem Sinne ganz cool, weil das Spiel gab es damals für das SNES, aber es gab es niemals in Deutschland. Dann im letzten Jahr gab es dieses Spiel in der Collection of Mana, Switch-exklusiv. Man konnte es das erste Mal in offiziell übersetzter Form spielen. Habe ich nicht gemacht, also nur ein bisschen, weil ich ja genau wusste, es kommt auch noch ein großes Remake. Und das Remake sah von Anfang an wesentlich besser aus als das Secret of Mana Remake, was ja so ein bisschen in Verruf geraten ist.
Boah, das war zurecht. Grauenhaft, Alter. Also ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das ist keine gute Gänsehaut.
Das stimmt, ja. Das Schlimme ist, also sowas wie der Artstyle und sowas, der war wirklich, wirklich schlimm. Aber das Kernspiel haben die gar nicht so verhunzt, weil die haben sich sehr ans Original gehalten. Aber das ist ein Fehler. Man muss halt Dinge ein bisschen modernisieren. Und ich liebe Secret of Mana, ich liebe generell die Mana-Reihe. Aber die hat natürlich über die Jahre Haare gelassen. Und das muss man ein bisschen aktualisieren. Und das hat Trials of Mana, finde ich, ziemlich cool gemacht. Ich muss sagen, ich habe es eben gerade durchgespielt. Das Remake hat auch noch einen kleinen Epilog. Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber zumindest mit dem Hauptspiel bin ich eigentlich fertig. Und was es richtig cool macht, mir war die Geschichte vollkommen furzegal. Die Geschichte ist sowas von uninteressant, was nicht gerade das beste Urteil für ein Rollenspiel ist.
Wollte ich gerade sagen.
Aber es ist ein richtig cooles Nebenbei-Rollenspiel. So, wenn du einen Podcast anmachst, du kannst da das nebenbei spielen und das spielt sich alles so fluffig. Die haben ein richtig cooles Kampfsystem gemacht, wo du auch so Kombo-Schläge hast. Also du hast so zwei unterschiedliche starke Schläge und die kannst du aneinander reihen. Du kannst deine Klasse nachher verändern, dann kriegst du auch immer mehr Möglichkeiten. Du hast mehr Kombis, du hast Kombos, du hast mehr Klassenskills, du hast Magie. Und das ist einfach ein richtig cooles Kampfsystem, das einen auch so richtig motiviert. Das ist ein bisschen wie diese Nook-Meilen in Animal Crossing. Du bekommst nach jedem Kampf eine Bewertung und diese Bewertung beeinflusst, wie viele Erfahrungspunkte du bekommst. Und wenn du es zum Beispiel schaffst, ohne Schaden oder die Gegner in einer gewissen Zeitspanne zu besiegen oder die Gegner mit einem Klassenskill zu besiegen, dann bekommst du immer Prozente mehr Erfahrungspunkte. Und es ist in einem Rollenspiel, Mann, ist das fucking die Droge des Jahrhunderts, weil du wirklich dann in jeden Kampf voller Motivation reingehst, die ganze Zeit überlegst, okay, wie schaffe ich es, ohne Schaden aus diesem Kampf rauszukommen. Und ey, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist schwer, diese Faszination mit Trials of Mana irgendwie zu vermitteln. Was sieht all aus? Also der Style ist okay. Wie gesagt, die Geschichte funzt nicht so richtig. Aber das Spiel an sich ist echt ein cooles Spiel. Also wenn jemand wirklich nur so ein, sag ich mal, relativ seichtes und auch in seinem Kern immer noch sehr oldschooliges JRPG sucht, Action-Rollenspiel, dann ist Trials of Mana eine richtig, richtig gute Wahl. Also ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, dass das so gut funktioniert hat, gerade nach dem ersten Secret of Mana Remake. Und nur so fürs Gefühl, einfach nur, weil ich es machen will, spiele ich jetzt nochmal einen Track ein, der richtig geil ist, weil die Mana-Reihe hatte das schon immer so, die hatten einen sehr ungewöhnlichen Soundtrack. Der Komponist, der hat immer so auch so folkloristische Elemente reingenommen. Ich weiß gar nicht, was das sind teilweise. Also ich dachte immer, es wäre Steel Drum, aber ich glaube, es ist ach, whatever, ich tu gar nicht so, ich weiß es nicht. Aber da sind auf jeden Fall ungewöhnliche Instrumente dabei, irgendwelche Panflöten oder sowas. Und das eine Stück, das fasst das perfekt zusammen, das nennt sich Paul, das ist sehr, sehr treibend, aber gleichzeitig auch total entspannt und fröhlich. Und das trifft so diese Stimmung von Trials of Mana perfekt im Kern. Ich habe es jetzt die ganze Zeit nebenbei laufen lassen, wir müssen keine Pause machen. Trials of Mana, fette Empfehlung, ich find's sehr gut. Also ist natürlich ist Ansichtssache, es ist natürlich nicht das beste Spiel des Jahres. Da müssen wir uns nichts vormachen, gerade jetzt über das nächste Spiel, was wir gleich bequatschen. Da hält das gar nicht mit, das Production Volume ist so viel schlechter und niedriger. Aber in dem Maße, das, was sie machen konnten, da finde ich, haben sie sehr gut ausgeschöpft. Also es ist ein sehr, sehr schönes, kleines, süßes, altes JRPG.
Ja. Ich guck's mir gerade an und das ist so ein Trailer, der sowohl das alte Footage als auch das neue Spiel dann nochmal zeigt. Für die Leute, die da halt wirklich Interesse dran haben, also nicht nur, weil sie deinen Beitrag sich angesehen haben bei Game 2, sondern auch, weil du jetzt hier nochmal drüber gesprochen hast. Welche Version würdest du denen empfehlen? Also wirklich auch das Remake oder sollte man durchaus auch das Urspiel eine Chance geben? Also wo würdest du eher tendieren?
Nee, auf jeden Fall das Remake. Also ja. Das finde ich, also ich habe auch das alte noch mal ein bisschen gespielt, auch so zur Vorbereitung. Das ist auch ein bisschen schneller als Secret of Mana. Also das hat sich schon, finde ich, ein bisschen besser gehalten. Aber es ist halt trotzdem einfach noch ein bisschen langsamer und träger. Und gerade das Kampfsystem ist halt in Trials of Mana so gut. Und dadurch, dass die Geschichte eigentlich nie wirklich eine Rolle gespielt hat, in keinem Mana-Teil, finde ich, ist es vollkommen okay, das Neue zu spielen. Der einzige Wermutstropfen, oder das habe ich auch schon ein paar Mal thematisiert, ist, dass es halt keinen Koop-Modus gibt. Das ist halt echt schade. Das
stimmt, ja.
Gerade weil, also ich, wie gesagt, habe jetzt gerade noch mal so die letzten Bosskämpfe gemacht und die sind stellenweise auch so komplex und du siehst auch, wo die Gegner hinschlagen oder wo gleich so ein Flächenangriff kommt und so. Also man kann da ein bisschen taktieren. Das Problem ist, die KI rafft's nicht und die läuft so oft in irgendwelche dummen Flächenschaden-Dinger rein. Das hätte man einfach so gut verhindern können. Wenn ich mir vorgestellt hätte, das zu dritt durchzuspielen, ey, da hätte ich noch mal 10 Prozentpunkte draufgepackt. Es ist, dann wäre es richtig, richtig gut gewesen. Und so ist es halt nur sehr gut.
Krass. Das hätte ich echt nicht. Also ich guck's mir die ganze Zeit so parallel an. Es sieht halt wirklich aus wie der Prototyp eines japanischen Rollenspiels, ne?
Ist es zum Teil auf jeden Fall auch, ja. Also das ist halt so, ist halt cool, dass sie irgendwie beim Kern bleiben, also im Gegensatz zu im Gegensatz zu Final Fantasy VII, was sich halt sehr viele Sachen erlaubt, die halt gar nicht im Original drin waren, bleibt halt Trials of Mana eigentlich dem Original super treu. Also gerade wie Dialoge und sowas, die sind stellenweise fucking holprig, selbst wenn sie nachvertont sind, weil sie halt aus dem Original genommen sind. Deshalb ist das so ein Aspekt, der irgendwie nicht so gut funktioniert. Und was das halt auch stellenweise ein bisschen oll macht und vielleicht auch wenig nachvollziehbar. Aber wie gesagt, wenn man dieses Kampfsystem mal ausprobiert, merkt man ganz schnell, dass es halt total Spaß macht. Also es ist halt so, ja, wie gesagt, man muss da gar nicht so aufmerksam sein. Und das ist halt so ein richtig schönes, vom Vibe ähnlich wie Animal Crossing, du musst nicht so deine volle Aufmerksamkeit reinstecken. Theoretisch kannst du nebenbei mit Freunden telefonieren, du kannst dir einen Podcast anhören. Aber es macht halt total Spaß, das nebenbei zu machen. So, deshalb finde ich, ja, ich mag's.
Na gut, Sebastian.
Ja, ich merke schon, du spielst es nicht, ist okay.
Das ist speziell. Du bist nicht der Erste, der mir sagt, dass das ganz interessant ist. Also selbst Fabian, mit dem du ja auch das Review-Talk, glaube ich, gemacht hast für Rocket Beans TV, der hat auch erzählt, dass das ganz, ganz geil ist. I don't know, ich störe mich so ein bisschen dran, dass du meinst, dass das eigentlich so ein Nebenher-Spiel ist. Das hört sich an sich eigentlich echt schön an und cool, aber irgendwie will ich, keine Ahnung, ich bin so auf einem Trip gerade, wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich es halt auch wirklich, ich will es genießen, es soll nicht so ein Nebenher-Produkt sein. Ich will nicht einfach spielen, damit ich spielen kann, sondern ich will halt wirklich
aber
was.
Aber ist das nicht gerade der komplette Kontrast zu Animal Crossing? Hast du nicht gerade
gesagt?
Genau.
So, ja, genau. Bei Animal Crossing ist das halt auch das Konzept. Du hängst da einfach ab, weil jedes Spiel die Möglichkeit gibt, aber hier spielst du ja eigentlich ein Spiel und du hast deine Charaktere, du hast deine Story, du hast deine Quests. Und dadurch ist mir das so ein bisschen, es wirkt, es sagt jetzt auch nur jemand, der das nicht gespielt hat, es wirkt sehr oberflächlich einfach. Und ich glaube, das muss nichts Schlechtes sein, wenn man grundsätzlich was aus dieser Art von Spiel ziehen kann. Aber gerade bin ich entweder so, entweder oder, wenn ich abhängen will, dann will ich ein Spiel haben, wo es auch explizit gewünscht ist, dass ich abhänge. Oder ich will ein Spiel spielen, das halt wirklich meine Aufmerksamkeit einnimmt. Und bei Final Fantasy VII war das zum Beispiel so, dass ich mir wirklich im Terminkalender gesetzt habe, okay, von da bis da, ich schalte alles aus. Keiner kommt auch nur in die Nähe von mir. Ich will dieses Spiel inhalieren.
Ey, du bist echt in den letzten 5 Monaten ein richtiger kleiner Bürokrat geworden. Sogar fürs Spielen machst du dir einen Termin.
Das ist wichtig.
Das ist geil, das ist gut.
Und bei Final Fantasy war das mir richtig wichtig. Und ohne Scheiß, keine Ahnung, sind wir durch mit Secret of Mana? Können wir mit Final Fantasy weitermachen? Weil ich bin richtig
Trials of Mana. Aber ja, sind wir. Ja, Trials of Mana spielt das. Das ist toll. So, ja, bitte.
Weil ich zwar Bock auf dieses Spiel hatte, aber ich war nicht, also als das angekündigt wurde, fand ich natürlich geil. Und ich bin ein riesengroßer Fan des ersten Teils. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Originalspiel auch damals gespielt hast.
Yes.
Und als es dann angekündigt wurde und dann so die Messages kamen, ey, das wird in Chunks veröffentlicht, also in verschiedenen Episoden, dann waren wir alle so ein bisschen down, weil wir nicht so wirklich wussten, okay, wohin geht die Reise, wir waren skeptisch und ich war relativ lange skeptisch, bis ich das Spiel bekommen habe. Ich habe mir nicht mal die Demo runtergeladen, die dann ein paar Wochen vorher veröffentlicht wurde, weil ich mir gedacht habe, ey, scheiß drauf, ich will das Spiel einfach voll und ganz eine Chance geben. Und ich leg dieses Spiel ein. Und es tönen die ersten Töne des Intros und ich bin fucking sold. Das ist so, ohne Scheiß, das habe ich in dieser Form, glaube ich, nur sehr, sehr selten gehabt, dass ich dieses Spiel anmache und es werden nur so die ersten Vibes dieses Spiels offenbart und die ersten Szenen gezeigt und du hast sofort Ankerpunkte. Du suchst förmlich nach den verschiedenen Szenen in deinem Kopf und gleichst sie mit den neuen ab, die gerade sich vor deinem Auge abspielen. Und das hatte ich so oft und das kulminierte irgendwann zu so einer, keine Ahnung, zu so einem Produkt, das ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Dieses Spiel hat mich von vorne bis hinten überrascht, obwohl ich es eigentlich schon vor 20 Jahren gespielt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es hinkriegen, die Atmosphäre so interessant und schön zu gestalten einfach. Ich war sofort hooked. Und wir können auch gerne darüber sprechen, was für Fehler dieses Spiel hat. Aber
einige.
Holy shit. Ich war stellenweise einfach nur baff vor dem Fernseher und hab mir einfach nur gedacht, wow, ich will, dass dieses Spiel nicht endet. Ich habe auch nahezu alles gemacht, was man in diesem Spiel machen kann. Jetzt fehlen mir noch diverse Combat Simulator Kram und ich muss hart Level spielen, das mache ich wahrscheinlich auch nicht komplett, aber ich will es zumindest versuchen, weil mir dieses Spiel so viel gegeben hat. Es war einfach nur eine richtig, richtig geile Reise und das sage ich auch ein Stück weit als Fan, als jemand, der sehr viele nostalgische Erinnerungen hat an das Hauptspiel oder an das Originalspiel. Das ist einfach nur, also einer meiner größten Überraschungen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass es eine meiner größten Überraschungen wird.
Ja, sehr schön. Ich will jetzt nicht die Stimmung kaputt machen. Ich habe schon so viel über Final Fantasy VII geredet. Ich kann nur sagen, dass das bei mir beim Anfang doch ein bisschen anders war.
Oh, da bin ich gespannt.
Ich brauchte meine Zeit, bis ich warm geworden bin. Also ich war auf zwei Events. Nee, das stimmt nicht. Einmal Gamescom habe ich eine Demo gespielt und dann war ich halt kurz im Vorfeld nochmal vor der Veröffentlichung, Monat oder eineinhalb, auf diesem Event in Berlin und habe das da nochmal gespielt. Und ich hatte die ganze Zeit wahnsinnig Bock auf das Remake. Ich fand das total spannend und mir war es auch komplett egal, dass es in Episoden rauskommt, weil ich immer noch so die Hoffnung im Hintergrund hatte, ja, die wissen schon, was sie da machen. Und vor allen Dingen hatte ich auch den Gedanken im Hinterkopf, okay, ich will aber auch wirklich nicht 10 Jahre warten, bis ich das fertige Spiel haben kann. Deshalb bin ich damit relativ cool gewesen. Aber ich muss sagen, der Einstieg fiel mir relativ schwer. Ich fand, ich hab's, das muss ich dazu sagen, auf Deutsch gespielt, die ersten paar Stunden. Genau, und da finde ich irgendwie das, wir hatten, ich glaube Gregor meinte das bei diesem Preview-Event, das wir hatten, er war super begeistert von den deutschen Stimmen. Ich habe es da auf dem Event direkt auf Englisch gespielt, deshalb habe ich das nicht mitgekriegt, konnte es nicht einschätzen. Und dann habe ich es halt jetzt auf Deutsch gespielt, weil wir das ja normalerweise bei Game 2 so machen, dass man halt auch so mal das Spiel freistehen lassen kann und einen deutschen O-Ton hat, damit auch jeder das versteht. Und ich muss sagen, dass mir das richtig die Atmosphäre gekillt hat, weil du hast stellenweise einfach richtige, seltsame, cringy Äußerungen von deinen Partymitgliedern oder von den Avalanche-Mitgliedern, wo ich mir denke, so, Alter, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt.
Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job.
Und auch generell Dialoge, die dann so komisch holpern und seltsam sind und das hat total lange gedauert. Dann habe ich irgendwann gesagt, so, pass auf Colin, ich kann das nicht auf Deutsch spielen, es tut mir wirklich leid. Ich kann das sonst nicht gut beurteilen. Ist es in Ordnung, wenn ich das auf Englisch spiele? Meinte er so, ja okay, solange du es im Beitrag erklärst, kannst du das machen. Cool, habe ich also auf Englisch gespielt. Auch dann muss ich aber sagen, dass noch ein paar Dialoge dabei waren, wo ich mir dachte so, uff. Ich weiß nicht, so manchmal so Umschnitte und sowas, das hat dann doch immer mir ein bisschen zu lange gedauert. Oder da gibt's so einen Moment, der mir total im Gedächtnis geblieben ist, obwohl es nur so ein Nebenbei-Ding ist, wenn du mit Aerith in den Sektor 5 Slum kommst. Mhm. Also wenn du sie quasi getroffen hast, aus der Kirche rauskommst und dann in den Slum gehst, da wo sie auch wohnt, da triffst du einmal einen Restaurantbesitzer und einmal ein Kind auf dem Dach. Super random, das jetzt zu sagen. Aber also Aerith spricht mit denen und dieser Dialog ist einfach so falsch. Also stellenweise gehen die gar nicht aufeinander ein. Bei dem Kind ist es so, Entschuldigung, dass ich jetzt über so ein Kinkerlitzchen reden muss, aber ich war echt perplex. Da kommt dieses Kind, ist so, Aerith so, ja, hallo, na? Das Kind fragt,
Who's this guy? This is Cloud. He's a mercenary. And currently my bodyguard.
Pause. Okay, cool, mach's gut. Das war der Dialog. Und ich war so, Alter, das könnt ihr mir noch, selbst wenn es ein Dialog nebenbei ist, das geht nicht. Das ist Final Fantasy VII, mach das gefälligst schön. Das ist so dumm, es tut mir leid. Aber das waren immer so kleine Sachen, die mich rausgehauen haben. Aber spätestens an diesem Moment, wo man halt Aerith trifft, diese Musik einsetzt, man in der Kirche ist, dieses Set sieht, in neu nachinterpretiert, das, was man nur aus der Render-Tapete des PlayStation-Originals kennt, da muss ich halt auch sagen, da war dann so der Moment, wo ich es spätestens überwunden hatte, wo mein Herz aufgegangen ist und ich dachte, ah, okay, doch, hier bin ich richtig. Also es hat dann halt irgendwann eingesetzt. Aber es hat halt schon seine Schwierigkeiten und ich finde, man muss auch gerade beim Anfang diesen zweiten Reaktor, den man irgendwann sprengen will, da waren schon auch so ein paar Aufgaben oder so Dungeons dabei, wo ich mir dachte, die sind ein bisschen repetitiv, so ein klein wenig gestreckt. Und ich finde, das ist aber zum Schluss hin, auch wenn da ein Kapitel ist, was man sich einfach komplett hätte sparen können, aber abgesehen davon wird es zum Schluss hin halt immer besser und schöner inszeniert und ein bisschen knackiger. Und eigentlich, desto länger ich es gespielt habe, desto mehr bin ich deiner Meinung gekommen. Also ich habe das nachher auch sehr, sehr geliebt und direkt nach dem Durchspielen, ich musste das für Game 2, das ist jetzt mal die Ausnahme gewesen. Normalerweise setze ich mich diesem Druck nicht aus, ein Spiel durchgespielt zu haben, bevor ich den Test schreibe. Da ist es aber natürlich total wichtig, weil man ja wissen will, okay, was hat diese Episodenform jetzt für eine Auswirkung auf die Geschichte? Deshalb musste ich das so ein bisschen durchballern. Aber ich habe direkt gemerkt, als ich durch war, scheiße, ich habe noch Bock weiterzuspielen. Also habe ich auf Hard weitergespielt und habe auch relativ weit gespielt, bis dann irgendwann Trials of Mana kam. Also es hatte mich dann doch schon richtig irgendwann. Und es ist auch eine kleine Traumerfüllung. Also es war genau das, was ich mir gewünscht hatte zum großen Teil. Und ich war sehr, sehr, sehr happy, als ich dann durch war mit dem Spiel.
Ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Das sind so viele Informationen gewesen. Aber ich kann dir auf jeden Fall recht geben, was so einzelne Dialoge und so angeht. Ich finde auf Englisch, ich finde es auf Englisch weniger schlimm, auch wenn es sich, ich will auch nicht so Gatekeeper-mäßig anhören. Also spielt's bitte so, wie ihr es gerne hättet. Die Deutsche ist auch vollkommen in Ordnung. Das kann man auf jeden Fall machen. Für mich ist auf Englisch Barrett ein Komplettausfall.
Ja.
Das ohne Scheiß, wie er darstellenweise, nehmen wir mal so die Porträtierung des Charakters außen vor, einfach die Performance des Charakters finde ich auch einfach nicht geil. Das, wenn mich irgendein Charakter herausgezogen hat, dann war es meistens er. Kann es aber, ich verstehe auch, dass du stellenweise hier und da mit den Dialogen ein Problem hattest, die so auf der Straße oder so stattgefunden haben. Ich kann das aber zum Glück relativ gut ausblenden. Dann weiß ich, okay, ey, das ist ein großes Rollenspiel und ist jetzt auch nicht das erste Spiel, wo die Dialoge so ein bisschen steif sind beim Vorbeigehen und so. Von daher, das kann ich dem entschuldigen. In großen Cutscenes ist es mir stellenweise stärker aufgefallen, aber auch da haben die schönen Momente so krass überwogen, dass ich es dann letzten Endes auch echt sehr gut verzeihen konnte. Und deswegen habe ich am Ende so dieses positive Gefühl aus diesem ganzen Spiel herausziehen können. Sie haben es einfach geschafft und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe es gehofft, aber ich habe es nicht erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin, dass sie das so gut hinkriegen, dass selbst das Kampfsystem das so unfassbar Bock macht, dass sie halt echt geschafft haben, wo ich am Anfang echt skeptisch war, oh Mann, ey, machen sie halt ein Kingdom Hearts draus, ich hab gar keinen Bock auf so ein Kingdom Hearts Kampfsystem. Aber dieses, dass sie dieses Active Time Battle in Echtzeit irgendwie übertragen konnten und das mit den verschiedenen Charakteren, dass du halt nicht nur Cloud steuerst, sondern auch alle anderen, dass das nicht nur Sinn macht, sondern auch Spaß macht mit den ganzen Materia und so weiter. Alter, ich hab mich bei dem Gedanken dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, holy shit, ich spiele gerade Final Fantasy VII in geil. Und ohne Witz, das habe ich mehrmals gedacht. Ich höre mich an wie der größte Fanboy und ganz im Ernst, vielleicht bin ich auch in dem Fall, aber ich kann meine Glücksgefühle nicht verbergen, wenn es um dieses Spiel geht. Es war einfach von vorne bis hinten, es war nicht perfekt, aber ich hatte immer Spaß, wenn ich dieses Spiel gespielt habe. Ich hatte immer Bock zu wissen, wie es weitergeht. Ich hatte Bock, mehr von diesen Charakteren zu erfahren. Selbst, dass sie sich diese Freiheiten genommen haben, die hier und da auch ganz gerne mal kontrovers diskutiert werden. Selbst das finde ich auf eine skurrile Art und Weise interessant, weil es mir als jemand, der das Hauptspiel sehr gut kennt, mir nochmal so einen Anreiz gibt, okay, was haben sie sich dabei gedacht, was versuchen sie da neu nicht zu interpretieren, aber neu zu erzählen, um mir das immer noch so ein bisschen schmackhaft zu machen. Und sie haben es geschafft, dass ich wissen wollte, wie sie diese Art von Remake interpretieren wollen. Dass Sephiroth da eine relativ prominente Rolle spielt, ohne zu viel zu verraten, finde ich einen guten Twist. Und all das zusammengepackt, die Musik und wie sie die geile Atmosphäre geschafft haben, das Kampfsystem, die Charaktere, Alter, einfach nur, ich find's einfach nur Hammer, ich find's wunderschön.
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war auch so dieser ein weiterer Erweckungsmoment, als ich dann relativ spät im Spiel war. Da kommt so eine Kampfarena. Die hast du, sag ich mal, warte mal, an drei Stellen quasi. Mhm. Will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber da kommen dann immer noch mal schwierigere Kämpfe. Und stellenweise habe ich erst zum Schluss gemerkt, wie ich am schlausten dieses Spiel spiele und wie facettenreich dieses Kampfsystem eigentlich ist, dass du mit Materia gewissen Dingen entgegenwirken kannst, dass du sowas wie Blocken und Ausweichen. Ich habe zum Beispiel Blocken zum Großteil dann irgendwie doch vernachlässigt und bin mehr ausgewichen, so der Dark Souls-Spieler halt. Dann aber gemerkt, okay, warte mal, wenn ich blocke, ist das eigentlich viel klüger, weil dann baut sich die ATB-Leiste auch auf. Und da waren so ganz viele Sachen, die ich dann immer mehr verstanden habe, weshalb ich auch so Bock hatte, das auf schwer nochmal zu spielen. Das Kampfsystem hat seine Probleme, gerade so Übersicht ist manchmal schwierig und das Allerschlimmste sind fliegende Gegner. Gegner sind einfach nur, warum haben sie die eingebaut? Das hätten sie mal nochmal überdenken sollen. Aber irgendwann kannst du halt auch diesen Schwächen irgendwie entgegensteuern und beherrscht dieses Spiel halt so toll. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich finde auch, das Kampfsystem ist somit eine der großen Stärken. Und was ich auch cool finde, ist, dass du hast die Charaktere in deiner Gruppe, die sich sehr unterschiedlich spielen, die alle so eine Spezialfähigkeit haben, die du klug einsetzen kannst. Und gerade wenn du dann in diesen Arena-Kämpfen bist, wo du alleine gegen eine Gruppe kämpfst zum Beispiel, merkst du, wie wichtig die sind und wie schlau du die einsetzen musst. Sei es dieser Feuerstoß von Barrett, den du irgendwie abfeuern kannst. Und da musst du dir immer Momente suchen, wo du gerade nicht in Bedrängnis bist, wo du auch nochmal Dreieck drückst, um diesen Spezialangriff nachzuladen, damit du den schneller wieder nutzen kannst, weil der stark ist. Oder bei Cloud, der über Dreieck in so eine Offensivpose wechseln kann und wenn du dann blockst, automatisch physische Angriffe konterst, was total wichtig ist, wenn du wieder... Das ist so klug. Das ist so eine kluge Erweiterung, die das halt richtig, richtig rund macht. Also ich fand auch, das ist eine geile Sache, fast schon unterschätzt bei Final Fantasy VII, weil das im ersten Moment halt dann doch, wie gesagt, ein bisschen nicht feingeschliffen genug wirkt. Aber wenn man da erstmal drin ist, finde ich, ist es ein richtig, richtig geiles Kampfsystem. Macht super viel Spaß.
Ja. Ich bin echt ausgelaugt gerade. Ich musste gerade so viel Kraft in meine Lobeshymne reinhauen. Es war mir wirklich wichtig einfach.
Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut, wenn man für ein Spiel brennt. Das muss man auch rauslassen. Das muss man auch sammeln. Da muss man auch mal kämpfen fürs Spiel. Ja. Aber musstest du ja nicht. Also, wie gesagt, es hat seine Schwächen, auch so technische oder sowas, die mich hier und da so minimal rausgehauen haben, obwohl ich gar nicht so. Das ist eigentlich eine Besonderheit. Grafik interessiert mich gar nicht so dolle. Final Fantasy VII sieht eigentlich richtig toll aus. Ich finde es nur dann richtig störend. Das ist fast ein bisschen pervers, das zu sagen. Bei Trials of Mana hat mich die Grafik stellenweise weniger gestört als bei Final Fantasy VII. Und das liegt einfach nur daran, dass Final Fantasy VII so, so geil aussieht, aber es dann Momente gibt, wo das Spiel dir einfach mit nacktem Arsch ins Gesicht springt und sagt, guck mal, wie hässlich ich bin. Das ist super komisch. Du hast so Texturtapeten, die plötzlich einfach, du kannst nicht dran vorbeischauen. Du bist irgendwann in so einem Abschnitt, wo du über den Slums bist, so eine Leiter runterkletterst und du den Blick direkt nach unten hast, auf die Slums. Und die Slums ist einfach eine schlecht aufgelöste Textur, eine Tapete, die so original, wahrscheinlich sogar ein bisschen besser im Final Fantasy VII Original hätte sein können.
Ah, so weit würde ich nicht gehen, nein, aber ich weiß, was du meinst. Also auch stellenweise Skyboxen und so, die sie in dem Spiel haben. Das ist natürlich alles andere als top-notch, würde ich es jetzt beschreiben. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch einer so der größten Kritikpunkte des Spiels, dass die Texturen irgendwie Probleme hatten. Wir haben es, glaube ich, noch ganz gut. Du hattest es, glaube ich, auch auf der Pro gespielt.
Mhm.
Ja. Genau, da ist es nicht so krass aufgefallen. Also was die grundsätzlichen Texturen angeht, da war es auf der normalen PS4, glaube ich, noch mal deutlich schlimmer. Aber ja, es hat seine Probleme. Lass es die holprigen Dialoge sein, die hier und da nicht perfekt sind. Die fucking Kamera, so geil das Kampfsystem aber auch ist, die Kamera, holy shit, da habe ich das ein oder andere Mal fast den Controller gegen die Wand geschmissen. Mhm. Auch die generelle Grafik, die ich an sich einfach nur absurd schön finde, merkst du einfach, dass das hier und da nicht geil ist. Aber insgesamt ist mir das alles egal, wenn die Atmosphäre irgendwie stimmt. Und ich habe mich einfach gefühlt, als ob ich in Midgar bin. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich dieses Gefühl jemals haben werde. Und allein das, ey, Alter, das war einfach nur schön. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war einfach nur, ich habe einfach nur Bock zu sehen, wie es weitergeht. Ich will einfach wissen, was sie sich noch überlegt haben, wie sie einzelne Szenarien, Umgebungen in diese Welt interpretieren und neu gestalten. Mein Gott, ich bin so neugierig zu sehen, wie sie das weitermachen. Und das hätte ich niemals gedacht Anfang des Jahres, dass ich so über Final Fantasy VII Remake sprechen werde.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, diese Änderungen, die sie vorgenommen haben. Und damit meine ich jetzt nicht zum Beispiel, dass Jessie, die Avalanche-Dame, eine erweiterte Story bekommen hat. Ich finde, das ist noch so eine Erweiterung, über die man sich fast überhaupt nicht beschweren. Also eigentlich, ich beschwere mich überhaupt nicht, ich finde sie fantastisch. Mhm. Aber es gibt ja sowas wie diese Geister, die da vorkommen und gewisse andere Dinge, die ich jetzt noch nicht andeuten will. Aber gerade das macht's jetzt gerade so spannend, weil wenn du das Spiel durchgespielt hast, hast du noch wesentlich mehr Fragen als vorher. Also ich weiß einfach nicht, wie die nächste Episode aussieht. Und das macht's aber gleichzeitig auch so spannend. Gleichzeitig habe ich Angst, aber gleichzeitig bin ich auch super gespannt und will eigentlich am liebsten jetzt den zweiten Teil sehen. Mhm. Und das ist halt eine fucking Leistung. Wenn du das mit einem Remake schaffst, dass du wirklich richtig neugierig bist, obwohl du ja eigentlich im Kopf schon weißt, was passieren müsste, ja. Das ist schon eine Leistung.
Ich habe mir vor dem Podcast hier habe ich mir, ich glaube, es ist so ein Lösungsbuch oder keine Ahnung, eine Compilation. Das heißt auf jeden Fall Final Fantasy VII Ultimania Book. Und da ist halt ein sehr langes Interview mit den Director, Producer und Writer veröffentlicht worden. Und da haben sie auch noch mal ein bisschen darüber gesprochen, wie das so ist und was sie sich dabei gedacht haben. Und da haben sie halt einfach nochmal klargestellt, dass das Spiel, das Final Fantasy VII, natürlich immer noch Final Fantasy VII bleibt, aber sie hier und da sich trotzdem ein bisschen Freiheiten nehmen wollen, um halt, keine Ahnung, um einfach ihre Geschichte zu erzählen. Und ich mit dem Ende des Remakes, ohne zu viel zu verraten, haben sie sich halt eine interessante Hintertür geöffnet. Und ich kann komplett nachvollziehen, wenn so Hardcore Die Hard Fans sich denken, Alter, was zum Teufel? Nein, 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 nein. Ich muss sagen, ich find's spannend. Ich find's spannend und das ist einer der Aspekte, die mich weiterhin interessiert lassen, den zweiten Teil zu spielen, weil ich einfach wissen will und sehen will, nicht nur wie sie das Urspiel in das Jahr 2020 oder in dem Fall in das Jahr 2024 oder so versetzen.
Oh Gott, ja.
Sondern auch, wie sie versuchen, dieser Geschichte nochmal so einen kleinen Twist zu geben oder ihren eigenen kleinen Marker zu setzen. Ich finde das ist, wenn ich in deren Rolle wäre, das würde mich persönlich auch am meisten ansprechen, wenn ich nicht einfach nur 1:1 die Arbeit wiederholen müsste, sondern dem Ganzen vielleicht noch einen kleinen Twist zu geben, ohne das Ursprungsmaterial halt zu verletzen. Und von daher, ich unterstütze das, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich auch. Das ist halt nur eben die Frage. Und das ist halt auf der schmale Grat, ich glaube, wovor auch jeder Angst hat, könnte ich mir vorstellen, der halt ein Werk neu interpretiert. Du hast halt immer die Fans, die sagen, okay, damit hast du jetzt alles kaputt gemacht. Selbst so kleine Änderungen wie halt, ne, du hast einen Charakter, der vorher nicht so eine große oder eine reiche Backstory hatte, plötzlich hat er eine reiche Backstory. Das passt dann wieder Leuten nicht, weil es halt sich nicht ans Original hält. Und das ist so die Gefahr, die natürlich laufen. Auf der gleichen Seite machen sie sich aber halt auch mit einem, finde ich, relativ geschickten Twist davon frei, der so ein bisschen Meta auch ist. Wie gesagt, ich will gar nicht zu viel sagen. Aber ich finde, das ist halt so die Genialität. Als ich durch war, muss ich auch sagen, ich hatte so einen Moment, wo ich war, auch, ey, du hättest jetzt auch vor 2 Stunden Schluss machen können und ich wäre zufrieden gewesen so beim Ende. Dann geht's halt immer noch weiter und es wird noch ein bisschen ausgebreitet. Desto mehr ich das aber habe sacken lassen, desto cooler finde ich den Ansatz, den sie da fahren. Und es ist so schwer drüber zu reden, wenn man nichts spoilern darf. Aber sie haben sich da, finde ich, was ganz Cooles einfallen lassen, was auch gerade, also Leute, die Final Fantasy VII nicht gespielt haben, verstehen, glaube ich, nicht jeden Aspekt. Aber Leute, die das Original kennen, werden durch gewisse Kniffe halt auch noch mehr neugierig gemacht. Das ist halt so ein cooles Wechselspiel, finde ich, das sie hingekriegt haben. Sie schaffen es sowohl, neue Leute gut ranzuführen, mit vielen Fragezeichen zwar, aber die sind erstmal noch nicht so essentiell. Aber gleichzeitig, wie gesagt, durch diese Ebene, die sie aufmachen, schaffen sie es halt auch, die Leute anzusprechen, die das halt eben kennen. Und das machen sie sehr gezielt und sehr genau und sehr pointiert. Also, ja, ich muss auch sagen, ich habe 2 geteilte Meinungen, was das Ende angeht, aber der positive Teil, das überwiegt.
Absolut. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du, wenn du das Hauptspiel nicht kennst und du komplett als Neuling an dieses Spiel quasi gehst, dass dich das Ende halt einfach mal komplett alleinen lässt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, es spuckt dir einfach ins Gesicht und geht einfach wieder. Weil ich nicht glaube, also auch wenn, nee, sag ich nicht, du hast einfach keinen Plan, was abgeht. Und du, also um das Ende komplett zu verstehen, müsstest du das Hauptspiel eigentlich kennen oder zumindest Ansätze davon. Und das finde ich so ein bisschen schade, aber ich wüsste auch nicht, wie man's irgendwie besser macht. Und es ist auch nicht mega schlimm, also du wirst halt nur, ich kann mir vorstellen, dass du als Neuling etwas unbefriedigt zurückgelassen wirst. Und das ist an sich eigentlich ein bisschen schade.
Also wir haben bei Game 2 extra so einen Talk gemacht, wie wir das Ende fanden, auch so mit einem sehr großen Spoilerteil. Und da war die Sarah mit dabei, unsere Volontärin, und die kennt das Original halt nicht. Und deshalb fand ich das so spannend, weil ich wissen wollte, ey, konntest du dem folgen und hattest du Spaß? Und so ihre Bottomline war eigentlich, ja, sie hatte sehr viel Spaß, sie fand es total toll, ist jetzt auch total fasziniert von Final Fantasy und holt jetzt gerade auch noch Final Fantasy 10 nach, weil sie da jetzt so Blut geleckt hat. Aber natürlich stimmt's auch, viele Sachen konnte sie gar nicht so richtig einordnen. Mhm. Also selbst so ein Antagonist wie Sephiroth, du weißt eigentlich noch nichts. Und dabei spielt er jetzt schon so eine große Rolle. Das sind so Aspekte, die ein bisschen schwierig sind. Und teilweise auch Charaktere, die einfach noch gar nicht richtig skizziert werden, die sie halt auch wiederum überhaupt nicht greifen kann, die sie jetzt halt wirklich wie so Fragezeichen ins Gesicht geworfen bekommen hat. Das ist schon schwierig. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, wenn die Möglichkeit haben sie jetzt, ja, sie können ja die Leute abholen im zweiten Teil und dann halt Dinge so nach und nach erklären und an so einer Schnur langsam alles zusammenfädeln. Das kann halt auch total spannend sein für neue Leute. Also ich glaube, es funktioniert größtenteils schon echt ganz gut.
Boah, aber die Vorstellung, dass du halt nicht weißt, dass Sephiroth einfach der krasseste Badass-Motherfucker ist und du das erst so nur so erahnen kannst, ach, das ist allein der Gedanke, den finde ich schon traurig, aber
naja, aber ist es so, der ist schon ganz schön Badass. Schon,
ja, aber also, wenn du das mit dem Hauptspiel vergleichst, dann, also dir fehlt ja komplett so der Kontext auch. Also da wird es auch erklärt, warum es so ein abgefuckter Typ ist. Und da wird es dir nur so mit Bildsprache irgendwie versucht zu erklären, was ja an sich auch funktioniert. Aber ja, ich glaube, wenn du vorbelastet bist und du halt mehr weißt, dann ist das einfach schade. Aber umso schöner, wenn halt Sarah meint, dass sie als Neuling halt eben Spaß hatte. Das gibt mir die Hoffnung, dass andere das auch haben. Weil ich will, dass Leute damit Spaß haben. Ich will, dass das Leute kaufen, weil ich will, dass dieses Spiel auch zu Ende gebracht wird.
Oh Gott, das wäre es echt, wenn das jetzt so ein richtiger Rohrkrepierer gewesen wäre, Alter, und das einfach nicht fortgesetzt wird. Nee, aber ist es ja nicht. Es hat doch jetzt schon, wurden doch schon Verkaufszahlen bekannt gegeben innerhalb der ersten so und so viele Stunden. Ja. Was ist das? 4 Millionen oder so? Also so schon eine absurde Zahl. Mhm. Ich habe es jetzt, es war random, ich weiß nicht genau, wie viele Millionen.
Ich glaube, 3,5 Millionen waren das. Also ich glaube, das waren ausgelieferte und verkaufte Einheiten gemischt. Deswegen mit Vorsicht zu genießen die Zahl, aber trotzdem glaube ich, erfolgreich genug für ein PS4-exklusives Spiel zu dem Zeitpunkt.
Stimmt, ja, das kommt ja noch dazu.
Jetzt die Frage, wann glaubst du, kommt der nächste Teil?
Oh, holy fuck, ich weiß es nicht. Wir haben, als wir bei diesem Preview-Event waren, haben Gregor und ich, hatten wir beide den Interview-Slot mit, Tetsuya Nomura und
Gitase?
Kann sein, ja, bestimmt. Und da wollte ich halt auch da so ein bisschen nachforschen und wie halt die ganze Zeit haben sie abgeblockt, haben halt nur gesagt, ey, wir haben jetzt quasi erst so angefangen mit der zweiten Episode. Deshalb glaube ich, kann mir nicht vorstellen, dass wir, also mit Glück 22.
Boah, 22 wäre schon sehr optimistisch. Also ich teile den Optimismus. Ich hoffe auch dadurch, dass sie jetzt halt die zumindest so Grundassets haben, sie haben das Kampfsystem ausgearbeitet und sie wissen, wohin die Reise geht, dass das halt nicht so mega lange dauert, aber ich habe ein ungutes Gefühl, dass das noch Jahre dauern wird, bis wir die letzte Szene, die letzten Credits dieser Reihe gesehen haben.
Ja, okay, das auf jeden Fall. Nee, ich meine jetzt einfach nur die nächste Episode.
Ja, ich auch.
Also je nachdem, wie viele Episoden das werden. Ich könnte mir vorstellen, 3 oder 4. Je nachdem, wie sie es halt aufteilen, weil der erste Teil ist ja eigentlich relativ wenig. Also das, was wir jetzt im ersten Teil des Remakes haben, sind ja 5, 6, 7, 8 Stunden aus dem Original, wofür du halt 40 Stunden gut brauchen kannst. Deshalb, keine Ahnung, da, ich weiß es nicht. Und eine Befürchtung, die ich jetzt auch noch habe, ist, Final Fantasy 7 kommt jetzt zu einer Zeit, oder ich sag mal, die zweite Episode wird jetzt in einer Zeit entwickelt, wo wir ja auch noch einen Generationswechsel haben. Es wird die Xbox Series X kommen und es wird die PlayStation 5 kommen. Und die müssen sich ja dann auch entsprechend noch ein bisschen anpassen. Also, keine Ahnung. Also, das wird nicht einfach nur, ah klar, wir übernehmen jetzt alles und cool, gib ihm. Sondern ein bisschen, glaube ich, nacharbeiten müssen sie da noch.
Keine Ahnung. Werden die Safe-Files übernommen? Spielt das eine Rolle?
Oh, das sind so viele Fragen, ja. Das ist
Scheiße, ey.
Keine Ahnung. Du hast es jetzt ja durch, ne?
Mhm.
Genau. Also kann man, das ist eigentlich kein Spoiler, wenn man durch ist, kann man quasi weiterspielen mit dem Save und hat dann die Kapitelauswahl. Und dann kannst du halt den Hard-Modus spielen, der sich dann erst freischaltet. Mhm. Und in diesem Hard-Modus bekommst du halt auch noch doppelte XP und doppelte Waffenpunkte und alles Mögliche. Das bedeutet, wenn du ein, zwei Kapitel gespielt hast, hast du plötzlich das Maximallevel.
Ja.
Und da denke ich mir so, okay, wie passen sie das jetzt an? So skalieren nachher die Gegner oder werde ich einfach zurückgesetzt oder keine Ahnung.
Boah, das, kein Plan. Ich weiß es nicht.
Ich bin gespannt, was das wird.
Na gut. Ja, das soll es, glaube ich, zu Final Fantasy. Alter, wir sind bei 1,30 jetzt bald.
Naja, wir waren auch lange nicht da. Wir mussten uns jetzt immer ein bisschen leersabbeln. Das ist auch gut. Jetzt ja. kann man auch mal ein bisschen längere Folge machen.
Boah, das hat aber echt gut getan.
Ja, voll.
Also, ich musste das echt loswerden.
Ja, ich meinte ja, als wir geredet haben, so verdammt, Final Fantasy 7 durchgespielt, so ich muss mit Ilias reden. Wo ist unser scheiß Podcast? Ich hasse ABX oder viel, dass es den gerade nicht gibt.
Sehr schön. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und wie gesagt, wir werden jetzt erstmal, also ich werde jetzt erstmal weiter Final Fantasy spielen.
Mhm,
und dann schauen wir mal und dann gucken wir mal. Du wirst auch ein paar Sachen spielen. Parallel arbeitest du halt auch nicht nur an Game 2, sondern auch an deinem Kram, der vielleicht irgendwann kommt. Von mir gibt's vielleicht auch irgendwann mal was. Und wie gesagt, bei ABXO wird es demnächst hoffentlich auch wieder mehr geben. Erwartet aber jetzt nicht, dass alle zwei Wochen wie gehabt was in eurem Podcast-Feed unter ABXO kommen wird. Wir freuen uns, wenn wir die Möglichkeit haben, uns wieder hinzusetzen, aber wie anfangs schon erwähnt, wir wollen uns einfach hinsetzen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben was zu erzählen und es ist einfach ein Mehrwert für euch und nicht einfach nur Stangenware. Und das soll die grobe Marschroute für die nächsten Wochen sein und was daraus passiert, das werden wir, glaube ich, sehen.
Ja, also ich finde, jetzt rein vom Gefühl her, wenn man daran teilnimmt, ist es ja immer so eine Sache, aber ich fand es einfach sehr befreiend, einfach nur normal zu quatschen. Also irgendwie hatte man sonst immer so ein bisschen auch so diesen Druck, oh, ich muss jetzt das und das vorbereiten und dies und jenes, und jetzt ist es einfach ein bisschen organischer gewesen. Deshalb, mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, euch da draußen auch. Ihr könnt ja mal Feedback geben. Jetzt sind wir wieder da. Wir haben euch eh die ganze Zeit gehört, so ist ja nicht. Wir waren nur, uns war es ein bisschen peinlich.
Wir haben uns nur ein bisschen versteckt.
Ja, genau. Deshalb haben wir vielleicht hier und da nicht ganz so viel Präsenz gezeigt, aber ja, haut gerne mal ein bisschen Feedback raus, wird uns interessieren. Ihr kennt die Kanäle über Twitter, erreicht ihr uns unter @abxo_tv. Dann habt ihr uns aber auch natürlich nochmal separat den Headmonk, das bin ich, jetzt nennt der Esel nennt sich als erstes, fantastisch. Und Ilias als @hypekultur. Und da könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie ihr denn den neuen Ansatz findet und ob ihr uns auch jetzt in dieser neuen Form weiterhin treu bleibt. Es würde uns sehr freuen.
Das fühlt sich auf jeden Fall recht gut an. Ich glaube, die Struktur hat uns am Anfang ganz gut getan, weil wir selber noch nicht so wirklich viel Erfahrung hatten, was so Podcasting und so angeht. Und wir haben einfach ein bisschen mehr Sicherheit gewonnen und dadurch fällt uns auch so eine Art von Podcast, glaube ich, einfach ein bisschen einfacher.
Mhm.
Und von daher, also ich bin relativ zufrieden. Ich habe ein gutes Gefühl und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da in den nächsten Wochen, Monaten, wann auch immer, was Schönes hier noch passieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt haben wir ABXO offiziell zurückgeholt und wir versuchen euch nicht zu lange warten zu lassen, aber wie gesagt, hoffentlich seid ihr da rücksichtsvoll genug, dass ihr uns diese neue Freiheit gönnt, aber wir versuchen ABXO weiterhin im Hinterkopf zu behalten und halbwegs regelmäßig dann auch immer was Neues rauszuhauen. Wenn wir denn was Schönes gespielt haben oder uns gerade eine News erschlagen hat, über die wir unbedingt reden wollen. Der Assassin's Creed Valhalla Trailer sah übrigens ganz gut aus.
Ja.
Wollte ich gerade nochmal droppen. So, okay. Feierabend?
Ja, vielen Dank, Sebastian, für die Schlussworte. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr immer noch da seid, dass ihr Feedback gibt, dass ihr Hallo sagt, dass ihr Kritik zeigt. Das ist keine Plattitüde. Wir lesen das nicht nur, sondern wir nehmen uns das auch zu Herzen und danken uns auf jeden Fall, dass ihr trotz Lehrphasen von uns Präsenz zeigt und ihr einfach Bock auf den ganzen Kram seid. Wir sehen euch, wir hören euch und wir hoffen, dass wir mit euch gemeinsam auch weiter Action machen können. In diesem Sinne, vielen Dank, macht's gut und bis bald.
Bis bald.
Skrrr.
Mann, ey, bei mir klingt das immer wie Kartoffel. So, ich leg auf. Ich mach mal Stopp.